hat das ewig gedauert. Ey, das war ja, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Aber jetzt ist sie endlich vorbei, diese verdammte Sommerpause. Wir sind wieder da. Endlich wird wieder Handball gespielt. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Episode nach der Sommerpause. Hand aufs Herz ist zurück, der offizielle Podcast der Liquimoli Handball Bundesliga. Ich freue mich sehr auf Staffel 2 sozusagen. Die erste hat uns ja schon eine Menge Spaß gemacht. Ich habe drei gute und eine schlechte Nachricht für euch. Erstens, habe ich schon gesagt, Hand aufs Herz ist wieder zurück. Das ist doch schon mal geil. Kinexon ist neu am Start, der Datendienstleister. Dazu hört ihr nachher ein bisschen mehr in diesem Podcast. Es wird schon ein bisschen revolutionär, was Daten angeht, ab dieser Saison in der HBL. Und Liquimoli HBL. Wir haben ein neues Gewand, wir haben einen neuen Namenssponsor. Aber ein bisschen Wasser in den Wein. Auch ich bin immer noch da. Das ist die schlechte Nachricht. Die HBL hat es wirklich den kompletten Sommer über nicht geschafft, einen vernünftigen Host hier ans Mikrofon zu kriegen. Ja, und deswegen mache ich das jetzt weiter. Schmiso ist mein Name. Oder in Lang Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und es ist mir eine große Ehre, weiterhin diesen Podcast für euch hosten zu dürfen. Mein erster Gast ist einer, von dem habt ihr sicher den ganzen Sommer ganz viel gesehen. Auf dem Parkett und zwar auf dem Tanzparkett. Pascal, besser bekannt als Pommes Hens. Einer, den ich auch schon kennenlernen durfte. Ein wahnsinnig feiner Typ. Pommes ist einfach eine richtig coole Socke. Auch dazu mehr in diesem Podcast. Wir haben natürlich erstmal vorausgeschaut auf die neue Saison. So ein bisschen sportlich, wie ihr das bei uns kennt. Wie stark ist Kiel? Wie stark sind die Rhein-Neckar-Löwen? Kann Flensburg vielleicht wirklich zum dritten Mal in Folge Meister werden? Wer sind so die Verfolger? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich vor allem lang und ausführlich über Pommes selber geredet. Er hat zum Beispiel erzählt, er war ja bei Let's Dance. Habt ihr alle mitbekommen den Sommer, dass er tanzen davor so richtig verlacht hat, es überhaupt nicht ernst genommen hat. Und was das dann für harte Arbeit war, er hatte eine 6-Tage-Woche bei Let's Dance, also er hat richtig geschuftet, was sich für ihn dadurch geändert hat, zum Beispiel viel mehr Social-Media-Präsenz. Und was er so als nächstes vorhat im deutschen Fernsehen, all das hat er uns erzählt. Und übers Feiern haben wir ehrlich gesagt viel geredet. Warum er mit dem HSV 4 Wochen lang die Meisterschaft gefeiert hat, warum er seinen Pokalsieg in Dänemark aber gar nicht gefeiert hat, das erzählt er. Und wie ihn Stefan Kretschmer einmal abends zum Rausgehen, ja, gezwungen hat, kann man schon so sagen. Viele spannende Geschichten drin und einmal ist er richtig rührselig geworden. Nämlich, als ich eine kleine Sprachnachricht von Stefan Kretschmer ihm vorgespielt habe, die nochmal illustriert hat, was der Pommes für ein guter Typ ist. All das könnt ihr euch jetzt reinziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Hand aufs Herz mit Pascal Hens. So, wir sitzen gerade im ISS Dome in Düsseldorf. Heute ist ja Pixum Supercup angesagt. Kiel gegen Flensburg, Meister gegen Pokalsieger. Gut, wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr ja schon, wie es ausgegangen ist. Mein heutiger Gesprächsgast wird es dann auch wissen. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Pascal Pommes Hens, du bist ja ein viel beschäftigter Mann zurzeit. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du es einrichten konntest, hier in den Podcast zu kommen.
Sehr schön, dass es endlich mal klappt. Das viel beschäftigt, das war sehr viel jetzt momentan.
Geht's wieder?
Geht's gerade wieder.
Ja.
Aber ja, war eine sehr intensive Zeit, so die zwischen März und Juni. Normalerweise ja genau das Ende der Bundesliga-Saison, wo es auch immer sehr intensiv war. Und jetzt war es nochmal auf eine andere Art und Weise intensiv.
Genau. Wir reden natürlich von Let's Dance. Das habt ihr alle mitbekommen, was Pommes so auf das Parkett gezaubert hat. Wie zu seinen besten Handballzeiten. Werden wir alles vertiefen. Bleiben wir aber erstmal beim Sportlichen, beim Handball. Pommes, darfst gleich mal einen Tipp abgeben, damit wir dich dann schön in die Pfanne hauen oder feiern können. Was glaubst du, wer macht das heute Abend? Kiel oder Flensburg?
Heute Abend denke ich, dass der THW Kiel den Supercup gewinnen wird. Haben, glaube ich, in der Vorbereitung jetzt alles sehr souverän gemeistert, auch wenn es nur Vorbereitung ist. Ich habe ja auch einige Male den Supercup gespielt. Das ist auch, ja, das ist schon so ein erster kleiner Gradmesser, aber so.
Hat man richtig Bock, den zu gewinnen?
Ja,
ist einem das wichtig?
Oder? Ich glaube, das geht jetzt gar nicht so darum, den Supercup zu gewinnen, sondern ich glaube, Flensburg verliert sehr gerne, sehr ungerne gegen Kiel und genauso andersrum.
Ja,
egal bei welchem Duell es ist, ob es jetzt ein Vorbereitungsduell ist oder eben der Supercup und ja, in der Bundesliga sowieso nicht.
Ja. Spielt da schon einer der beiden Teams? Ist schon der kommende Meister fürs nächste Jahr?
Auch das ist schwer zu sagen. Also ich persönlich sehe schon den THW Kiel dieses Jahr mal wieder ganz vorne, wenn ich jetzt was tippen müsste. Flensburg wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger haben. Haben natürlich jetzt durch die letzten zwei Jahre, wo sie dann Meister geworden sind, diesmal vielleicht einerseits mehr Druck, andererseits vielleicht auch weniger Druck, weil sie es schon zweimal geschafft haben. Aber ja, mit Tobias Karlsson, den sie natürlich verloren haben, da hinten der Fels in der Brandung und Rasmus Lauge, sind halt schon zwei Stützen weggefallen. Und das zu kompensieren, wird, glaube ich, schwer genug werden, ja.
Ich würde sogar nicht nur Stützen sagen, ich würde sagen, es ist in der Abwehr der wichtigste Spieler mit Karlsson, im Angriff der wichtigste Spieler mit Lauge. Das ist schon heftig, ne?
Ja, genau, das stimmt. Die haben schon in den letzten Jahren das Ganze sehr stabil gestaltet. Der eine vorne, der andere hinten. Und wenn die auf einmal weg sind, kriegst du neue Leute rein. Die müssen erstmal eingespielt werden. Das sind vielleicht auch nicht so die Hochkaräter wie jetzt die, die weggegangen sind. Und wenn man dann guckt, dass die anderen Mannschaften eigentlich keine gravierenden Abgänge haben und sich auch noch mal ein bisschen verstärkt haben, dann wird es, glaube ich, dieses Jahr für die Flensburger schwierig, den Titel noch mal zu verteidigen. Ja.
Kiel, was 4 Jahre ohne Meisterschaft, das muss sich für die ja wie, keine Ahnung, das ist ja so lang, keine Ahnung, so ungefähr, da gab es noch Dinosaurier zu der Zeit, so eine Zeitspanne ist das gefühlt, ne? Das ist für Kiel ja unglaublich, die müssen jetzt mal wieder, oder?
Ja, für den Verein natürlich schon, die Spieler selbst, die dort sind, die haben ja diese prägende Zeit, die die Kieler da wirklich hatten, wo sie jedes Jahr der Abo-Meister waren, und haben die ja gar nicht miterlebt. Das heißt, die sind ja schon die Generation oder zwei Generationen jetzt danach. Und aber der Verein hat natürlich hohe Ansprüche, das wissen die Jungs natürlich auch. Und klar, die werden jetzt auch heiß darauf sein, dieses Mal oder dieses Jahr endlich mal wieder ganz oben zu stehen.
Ja. Wen siehst du noch in der Verlosung? Du hast vorhin gesagt, es ist gar nicht so leicht zu sagen, wer Meister wird. Also Kiel hast du ganz oben auf der Rechnung. Sind es dann noch die Rhein-Neckar-Löwen oder zählst du sogar noch wen anders zum Titelkandidatenkreis in der HBL?
Also momentan würde ich sogar eher sagen, dass die Rhein-Neckar-Löwen so der erste Verfolger vielleicht sind, weil mit Uwe Gensheimer natürlich, ja, der beste Linksaußen der Welt wieder zurückgekommen ist zu seinem eigentlichen Stammverein. Der wird die Liga wieder bereichern, der wird auch für die Rhein-Neckar-Löwen natürlich sehr, sehr wichtig sein. Auch wenn er natürlich auf Linksaußen mit Sigurdsson letztes Jahr und jetzt eher, das ist jetzt qualitativ beides Weltklasse, deswegen. Ja. Aber er ist natürlich schon nochmal für die Rhein-Neckar-Löwen ein ganz besonderes Gesicht und wichtig. Und ich finde halt auch Lagarde, den sie geholt haben, finde ich einen guten Spieler, eine super Verpflichtung. Wobei wir auch gucken müssen, jetzt erstes Jahr Bundesliga ist immer wieder was ganz Besonderes und müssen wir schauen, wie der Junge sich jetzt in der Bundesliga macht. Das ist eine andere Belastung. Okay, in Frankreich haben sie auch viele gute Mannschaften, also er weiß schon, wie es funktioniert, aber Bundesliga ist halt wirklich jedes Spiel Vollgas und ja, du darfst dir keine Ausrutscher erlauben und können wir gespannt drauf sein. Aber deswegen, ich würde am ehesten noch die Rhein-Neckar-Löwen jetzt mal als Verfolger Nummer 1 vom THW Kiel sagen. Klar, mit Flensburg auch. Magdeburg muss man immer auf dem Zettel haben. Wobei, man hat letztes Jahr gesehen, als Lagergren sich verletzt hat, das war für sie schwer zu kompensieren.
Ja, im rechten Rückraum dann, ne, Mats Christiansen, genau, der auch schon ein bisschen älter ist.
Genau, also sie brauchen wirklich schon eine komplett verletzungsfreie Saison. Dann, glaube ich, ist mit Magdeburg auch zu rechnen. Dann haben sie eine gute Mannschaft, eine Halle, wo die Atmosphäre immer ganz besonders ist. Da wird es sehr schwer, sie dort zu schlagen. Melsung können wir auch mal gespannt sein. Mhm. Jetzt so vielleicht so ein bisschen
DNT Deutschland.
Ein Imagewechsel jetzt mal. Muss ja ehrlich sagen, die beiden Müller-Brüder, die ja so ein bisschen für Melsung gestanden haben, das war ja immer so, ja, die, sage ich mal, haben alle gesagt, die Schlägertruppe. Und
Metzgerei, hab ich es immer gerne genannt. Ne? Die zwei,
also
Metzger,
da ging es schon ordentlich zur Sache. War vielleicht gar nicht so unclever von Melsung, da jetzt mal so eine andere Richtung einzuschlagen. Jetzt sind beide Müllers sind weg, haben sich mit gut verstärkt. Muss man ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass Heinefetter vielleicht jetzt auch schon hinwechselt, aber man weiß ja nicht, vielleicht passiert ja noch irgendwas.
Aber das wäre echt überraschend.
Das wäre jetzt schon über.
Ja, ja. Wahrscheinlich später die Saison in Berlin zu Ende.
Also können wir auch gespannt drauf sein, aber ganz oben, da wird es auf jeden Fall nicht reichen.
Okay, also der Kreis ist für dich Kiel, Flensburg, die Löwen und eventuell Magdeburg, wenn Verletzungen komplett ausbleiben.
Denke schon. Sein, ja.
Du hast schon gesagt, bei Lagarde zum Beispiel, bei den Löwen, erstes Jahr Bundesliga muss man sich anpassen. Die sind ja auch die einzigen, die einen neuen, noch Bundesliga-unerfahrenen Trainer kriegen mit Christian Andresson. Wie ist das in deiner Erfahrung so? Wie lang braucht ein Trainer, um Bundesliga zu können sozusagen?
Das weiß ich nicht, ob man das, so sagen, also ob man da jetzt sagen kann, das wird einige Zeit dauern. Ich glaube, dass das individuell sich immer entscheidet. Das ist ähnlich wie wenn man als Spieler irgendwie wohin kommt. Ich glaube, der eine kriegt schneller gebacken, der andere braucht ein bisschen länger. Ich glaube, dass er ein sehr guter Trainer ist, gute Arbeit schon gemacht hat mit der Nationalmannschaft von Schweden. Und wie gesagt, er hat schon seine Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube schon, dass er auch als Trainer die Bundesliga bereichern kann. Mhm.
Und Anlaufzeit, würdest du sagen, das ist gar nicht so pauschal zu sagen, sondern muss man mal gucken, ist bei jedem irgendwie individuell anders.
Ja, dadurch, dass er natürlich auch schon in eine funktionierende Mannschaft kommt, mit cleveren Spielern, die schon lange zusammenspielen, mit einem Andi Schmid, der weiß ganz genau, was er am Andi Schmid haben wird. Also der ist ja auch, hat ja auch ein bisschen verfolgt, was seine zukünftige Mannschaft letztes Jahr gemacht hat und wird sich da, glaube ich, schon gut vorbereitet haben auf das, was ihn jetzt dieses Jahr erwartet.
So ein bisschen einer deiner Nachfolger auch in der Nationalmannschaft ist ja Steffen Faeth. Wahrscheinlich so der wurfgewaltigste Linkshalbe, den wir mit Julius Kühn zusammen haben. Sagen wir mal, die Erwartungen noch nicht vollends erfüllt, sagen wir es mal so, würde ich behaupten, in seinem ersten Jahr. Was glaubst du? Wird das zweite Jahr für Steffen Faeth bei den Löwen, geht es da deutlich bergauf? Was können wir da so erwarten?
Auch das werden wir sehen. Also ich sehe es genauso wie du. Hat man sich, glaube ich, auch mehr erwartet bei den Löwen. Und ich glaube auch nicht, dass es dass man da jetzt mit gerechnet hat, dass es halt so hakt die ganze Saison über. Ich glaube, man hat schon sich mehr von ihm erwartet. Und da muss jetzt auch mehr von ihm kommen. Ist meine Meinung auch Richtung Nationalmannschaft, weil das eine Menge Potenzial hat. Das hat er schon oft bewiesen. Und ich bin, wie gesagt, auch auf ihn sehr gespannt, wie das dieses Jahr dann läuft. Vielleicht tut ihm auch so ein neuer Input mit einem neuen Trainer nochmal ganz gut. Wird man dann sehen. Ich habe zwar nicht gehört, dass er mit Jakobsen nicht gut zurechtgekommen wäre, aber manchmal ist es ja so, dann vielleicht liegt ein anderer Trainer einem ein bisschen mehr. Bleibt abzuwarten, aber es war definitiv, hätte ich mir letztes Jahr auch schon mehr erwartet. Ja.
Ich sehe schon, du bist klar in den Analysen, was zur Rückschau geht, aber du schaust nicht so gerne voraus.
Ja, ich bin kein Hellseher, ne? Das weiß man nie. Und im Sport sowieso, es kommen immer mal Verletzungen auch dazu und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Eins würde mich noch interessieren, das Wechselkarussell. Ich fand es sehr schade zum Beispiel, dass Andi Wolf die Liga verlässt, ist jetzt direkt in Kielce Kapitän geworden, was, denke ich, schon auch cool für ihn ist, als Neuzugang gleich so ein Vertrauen zu bekommen. Aber wir merken ja jetzt schon auch so ein Zurückkommen. Ne? Also bei Uwe Gensheimer ist eine sehr spezielle Situation, aber Lagarde kommt in die Liga, nächstes Jahr kommt Sander Sargosen. Können wir diese Sorge mal so ein bisschen wegschieben, dass irgendwie nur noch Stars die Liga verlassen, sondern es kommen auch schon verdammt gute Spieler jetzt wieder hierher?
Also mit dem Transfer vom THW Kiel für nächstes Jahr Sargosen war auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen. Also er ist momentan ja wirklich mit einer der weltbesten Spieler, muss man ehrlich sagen. Lagarde kommt dieses Jahr. Also die Bundesliga war für uns ja immer interessant, klar. Wir haben ja auch, oder ich habe hier auch lange gespielt. Sie ist immer spannend. Aber was ja immer das große Problem war, ist eben die Belastung und die kriegen wir halt nicht raus. Aber mich freut es natürlich sehr, dass jetzt wieder Weltstars auch sehr viel Interesse an der Bundesliga haben und eben auch in die Bundesliga wechseln zu so Top-Vereinen wie jetzt ein THW Kiel oder eben zu den Rhein-Neckar-Löwen.
Aber du denkst, dadurch, dass in der Liquimoli HBL, heißt sie ja jetzt, neuer Namenssponsor, ich habe es mir zum Glück gemerkt, ich werde versuchen, das beizubehalten.
Du liest doch immer ab hier.
Ja, richtig. Ich habe mein iPad vor mir und lese da alles ab, zumindest den Namen Liquimoli. Es wurde mir nahegelegt, ich soll so einen Counter einführen, jedes Mal, wenn mir noch der alte Namenssponsor rausrutscht, dass ich dann einen Kasten zahlen muss. Ich überlege mir das noch, ich mache erstmal den Podcast und überlege mir dann, ob ich darauf eingehe, wenn es mir nichts passiert.
Clever, Schmiso, clever.
Bloß keine zu frühen Zusagen machen. Dieses Belastungsproblem wird aber immer eins bleiben, warum ein Rasmus Lauge dann in seiner Blüte mit Ende 20 die Liga verlässt, oder siehst du da auch irgendwie einen Silberstreif am Horizont?
Ich glaube, was die Belastung angeht, wird sich nicht viel ändern, leider. Also wir haben halt nun mal das große Problem, dass die Liga, was heißt das Problem? Was die Belastung angeht, das Problem, dass die Liga so ausgeglichen ist, ist natürlich für die Zuschauer super interessant. Ja. Man muss aber halt immer Vollgas gehen. Das haben wir halt in anderen Ligen voraus, sage ich jetzt mal. Da gibt es halt keine
Ausfälle. Ist ja eigentlich was Positives.
Eigentlich ist es was Positives, so sagen, klar, ja. Für die Zuschauer ja. Schon. Ja. Für die Spieler bestimmt auch. Man ist immer in diesem Wettkampfmodus, aber für den Körper dann eben halt irgendwann nicht mehr. Und irgendwann ist halt der Punkt, wo du merkst, boah, jetzt wird es langsam schwieriger. Und wenn man sich dann die anderen Weltklasse-Mannschaften anguckt, in anderen Ligen, die können sich halt einfach mehr regenerieren, mehr ausruhen. Und haben dann meistens noch irgendwelche reichen Mäzen hinten dran, die viel Geld zahlen und dann die absoluten Weltstars eben in diese Liga locken. Klar, als Spieler überlegt man dann zweimal, soll ich vielleicht 3 Jahre länger spielen bei einer Top-Mannschaft um die Champions League oder soll ich mich in die Bundesliga oder in der Bundesliga spielen, die mit Sicherheit super attraktiv ist, aber am Ende kommen vielleicht 3 Jahre weniger raus und es ist halt nun mal schwierig, mit den anderen Mannschaften in der Weltspitze konkurrenzfähig zu bleiben, weil man einfach durch die hohe Belastung, haben wir jetzt gemerkt in den letzten Jahren, die deutschen Mannschaften einfach nicht mehr in der Champions League im Final Four waren.
Das würde mich genau auch noch interessieren. Wie siehst du die Chancen, dass wir jetzt nach vielen Jahren mal wieder ein deutsches Team in Köln haben werden? Ich meine, zu deiner Zeit, so mit dem HSV, als ihr den Titel gewonnen habt, da war das ja gefühlt ein rein deutsche Veranstaltung manchmal. Und jetzt hatten wir, ich glaube, seit 4 oder sind sogar schon 5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten zu lange kein deutsches Team mehr dabei. Wie siehst du die Aussichten dieses Jahr?
Ja, ich glaube, wir hoffen alle. Ne? Ich denke, jetzt gerade, wenn ich mir den THW Kiel angucke, dieses Jahr oder vielleicht dann auch nächstes Jahr, wenn Sargosen dann noch dazukommt, das ist dann wirklich wieder, was Champions League auch angeht, konkurrenzfähig sind. Es fehlt ja jetzt auch nicht viel, aber im Endeffekt ist es halt wirklich so, was wir eben auch schon kurz angesprochen haben. Du kommst dann gegen Ende der Saison eben in diese entscheidenden Spiele gegen die richtig starken Mannschaften und dann kommst du einfach gegen eine Mannschaft, die einfach wesentlich ausgeruhter ist als du. Und wenn du 2 Weltklasse-Mannschaften hast, die gegeneinander antreten, die eine vielleicht noch 2 Verletzte haben und die anderen noch wesentlich ausgeruhter sind als du, dann kannst du in 2 Spielen das Ding einfach nicht wuppen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen und das ist das große Problem. Spielerisch und handballerisch und die Jungs, die jetzt beim THW Kiel sind oder in Flensburg sind oder bei den Rhein-Neckar-Löwen, sind die, wenn die jetzt 2-mal gegen Skopje spielen, natürlich locker in der Lage auch weiterzukommen. Ja. Aber gegen Ende der Saison, im März, April, keine Ahnung, das dann hinzubekommen, wenn du wirklich schon einige Körner gelassen hast, das war in den letzten Jahren einfach nicht möglich.
Wie habt ihr das damals geschafft? Oder war da die Konkurrenz noch nicht so gut wie heute? Oder warum war das damals noch, ja, scheinbar kein so großes Problem, regelmäßig deutsche Teilnehmer im Final Four in Köln zu haben?
Na, da war noch nicht das große Fliehen aus der Handball-Bundesliga und da gab es noch nicht die ganz großen Mäzen in anderen Ländern oder in anderen Städten bei anderen Vereinen, wie in Veszprém oder in Skopje. Und die ziehen dann natürlich auch nochmal ein paar Stars weg. Also wir hatten damals mit dem HSV auch noch eine Menge internationale Topspieler bei uns, ob es jetzt Wori war, ob es damals Dufniak, Latzkovic, ob es die beiden Lievskis waren, ob's, also wir hatten ja schon ein paar Jungs, wir hatten davor mit Bobo und Gino, Gilles, wir hatten ja immer auch internationale Stars. Und das ist natürlich schon so ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit in der Bundesliga, weil eben viele absolute Topstars die Liga verlassen haben, aufgrund der hohen Belastung.
Ja. Hoffen wir, dass wir da wieder hinkommen. Wenn wir nochmal auf die neue Liqui-Moly-HBL-Saison schauen, gibt es eine Mannschaft, also für mich war so die positivste Überraschung, nee, ehrlich gesagt war es, dass Flensburg nochmal Meister geworden ist. Das hätte ich einfach nicht geglaubt, das fand ich unfassbar. Und sonst so wie Phoenix aus der Asche, der BHC war ja noch sensationell letztes Jahr. Siehst du wen? Ich weiß, Überraschung vorherzusagen ist eigentlich gar nicht möglich. Aber hast du einen Verein oder vielleicht auch nur einen Spieler, wo du sagst, Leute, hab da mal ein Auge drauf, das wird sich lohnen in der Saison?
Ich finde das, momentan habe ich das wirklich nicht. Ich bin sehr gespannt, auch was den Abstiegskampf angeht, weil ich glaube, da wird Stuttgart, ja, sie sind halt sehr auf Yogi Bitter angewiesen. Ne? Wenn ihm was passiert, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, weil er hat ihn auch in den letzten Jahren häufig schon den Allerwertesten gerettet, muss man ehrlich so sagen.
Sind ja auch im Umbruch, ne? Imi Kraus ist weg, der junge Max Häfner kriegt jetzt mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand, wie man so schön sagt. Das ist interessant.
Ja. Es wird spannend werden da unten. Ich glaube auch die Aufsteiger werden es natürlich brutal schwer haben. Nordhorn wird es brutal schwer haben, noch viel schwerer als Balingen, glaube ich. Ludwigshafen, die ja sensationell das letztes Jahr noch irgendwie geschafft haben, wo kein Mensch mit rechnen konnte. Allein schon, wenn man hört, dass sie am vorletzten Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen spielen, da war das Ding eigentlich schon
unglaublich
durch. Aber haben sie hingekriegt, sensationell. Und das sind, glaube ich, so die 4 Mannschaften, die da unten wirklich kämpfen müssen. Ja, Überraschungsmannschaft ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung in Melsungen jetzt mal weitergeht, weil da wartet man eigentlich seit Jahren mal, dass es wirklich nochmal so den nächsten Schritt gibt.
Ja.
Gucken, wie Julius Kühn jetzt wieder dann irgendwann ja, fit sein wird, wie lange das dauert, bis er wieder richtig fit ist.
Ja,
ja. Ansonsten haben sie natürlich mit Häfner dazu und bauen sie sich so ihre deutsche Mannschaft da auf, was ich natürlich sehr interessant und sehr gut finde.
Ja.
Aber da müsste jetzt, wie gesagt, auch mal der nächste Step dann kommen, ja, demnächst. Und ja, vorne, gut, da kann man ja nicht von Überraschungen reden, aber wenn Flensburg das nochmal schaffen würde, wäre es für mich eine noch größere Sensation also als für dich im letzten Jahr.
Unfassbar.
Wobei man muss natürlich auch ehrlich sagen, letztes Jahr, also war natürlich auch eine Menge. Wie viele Spiele haben sie mit einem Tor gewonnen? Ich erinnere mich da an das Ding zu Hause gegen Wetzlar, als in der letzten Sekunde sie eigentlich noch einen eingeschweißt bekommen, aber die Sirene war schon da und all so Sachen. Da lief halt auch vieles für sie, aber keine Frage. Sie haben in den wichtigen Spielen, in den richtigen Momenten, haben sie immer die richtige Antwort gehabt und waren da. Und das ist eben auch eine große Kunst und dann ist man auch verdient Meister am Ende.
Ja, und vor allem, man muss ja sagen, es war ja nicht so, dass der THW irgendwie geschwächelt hätte. Die haben eine mega gute Saison gespielt, aber Flensburg hat halt eine geisteskranke Saison gespielt.
Ja, das stimmt. War, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war natürlich das Anfangsprogramm für den THW Kiel schwierig. Da haben sie schon ein paar Punkte gelassen und dann irgendwann.
Ganz früher direkt gegen Flensburg welche gelassen zum Beispiel.
So der Spielplan lief jetzt nicht so für sie mit den schweren Spielen auswärts am Anfang der Saison.
Flensburg-Magdeburg.
Genau.
Ich, wenn ich richtig im Gehör habe, ganz schnell 4 Minuspunkte und denen sind sie dann irgendwie immer hinterhergelaufen. Ja. Wer hätte glauben können, dass das schon quasi zu viel ist,
um diese
unfassbaren Flensburger einzuholen?
Man muss ja auch gucken jetzt, wenn wir wieder auf dieses Jahr oder auf diese Saison jetzt mal gucken, wird es auch interessant sein, auch wenn der THW Kiel für mich Favorit ist momentan, haben sie aber auch, ich habe vorhin mit Dulle kurz am Flughafen gesprochen, Dufniak, haben natürlich am Anfang auch viel, richtig viel Spieler, ne? Die müssen ja noch zum Superclub, dann nach Saudi-Arabien, haben am Anfang auch direkt Knallerprogramm, schwere Gegner, starke Mannschaft, gegen sie da spielen müssen, ich glaube relativ früh auch wieder gegen Flensburg und bin mal gespannt, wie der Anfang der Saison läuft und wie dann vielleicht dann am Ende der Saison man auch Tribut zahlt für das, was man jetzt am Anfang schon leisten muss. Weil jetzt spielen sie auch wieder Champions League, die Belastung wird höher sein.
Genau, letztes Jahr konnten sie sich ja, also in den ERF Cup, das ist, wenn sie da antreten, gewinnen sie den, das haben sie wieder bewiesen, aber der fordert sie ja lange nicht so wie eine Champions League.
Das ist richtig, genau. Und dann hast du ja noch mit dem kuriosen Modus, hast du ja auch nochmal kein Viertelfinale, weil du dann der Ausrichter bist. Das heißt, du bist dann ja automatisch schon im Final
richtig,
Four.
Genau.
Solche Sachen. Na klar, da waren sie definitiv ausgeruht. Aber ich glaube, ja, sie haben auch dann jetzt eigentlich keine Abgänge. Sie haben sich Pavel Horak dazugeholt, glaube ich, nochmal, um die Abwehr vielleicht noch ein bisschen stabiler zu bekommen. Und bin mal gespannt.
Andi Wolf ist halt der.
Andi Wolf ist weg, richtig. Ja, aber gut, das ist.
Landin.
Torhüter-Position muss nicht so viel rennen. Das ist, die müssen gut halten, aber die müssen nicht so viel rennen. Wobei mittlerweile mit siebter Feldspieler und so müssen die auch schnell auf dem Bein sein.
Du, ich habe den Carsten Lichtlein schon Sprints machen sehen, das hätte ich ihm gar nicht mehr zugetraut.
Die haben, glaube ich, auch schön geflucht, als sie dann auf einmal in der Vorbereitung auch alle Sprints machen mussten, oder?
Scheiße, kommst du nie mehr als Torwart raus, ne?
So ist das.
Eine große Neuerung gibt es in der Liquimodi HBL zur neuen Saison. Kinexon. Weiß gar nicht, wer von euch das schon so mitbekommen hat. Ich versuche es mal kurz zu umreißen. Das ist echt was Revolutionäres. Es wird in jeder Halle hängen 16 oder 14, ich glaube, es sind 16 Boxen. Die sehen so aus wie so kleine WLAN-Router, speichern alle möglichen Bewegungsdaten von den Spielern, die selber auch so einen kleinen Chip zwischen den Schulterblättern haben, entweder in so einem Unterzieht-Shirt oder können den einfach in so einer Konstruktion quasi so wie so ein BH, also Bra nennen die das Ding, glaube ich, halt das englische Wort. Ja, und dann kann man halt gucken, wie schnell ist der Matze Musche eigentlich die Linie hoch und runter gelaufen. Es gibt auch den Chip im Ball bei einigen Vereinen, leider auch nicht bei allen, aber bei einigen Vereinen. Dann kann man gucken, wie hart war der härteste Wurf und Airtime vom Spieler, wie lang ist er durch die Luft gesegelt, alle solche Sachen. Wir haben gestern in der Sky-Schulung, also wir hatten gestern so einen Auftakt-Workshop bei Sky, da kamen die Leute von Kinexon und haben das mal erklärt, was mit dem System alles möglich ist. Und wir waren alle ziemlich begeistert, muss man echt so sagen. Was glaubst du? Wir werden, also was wir in den Medien davon machen, werden wir mal sehen. Aber wie nutzt man das? Wie glaubst du, wie intensiv nutzen das Spieler und Trainer für sich? Weil du kannst ja damit auch die ganzen Daten sammeln, weißt, auch im Training. Mein Linksaußen ist so und so viel gelaufen, der Kreisläufer ist nur so und so viel gelaufen, der muss vielleicht noch mal ein bisschen mehr laufen oder was auch immer. Was glaubst du, diese Big Data, neuen Technologien, wie ändert das den Sport?
Also ich glaube, es ist eine interessante Spielerei. Ist vielleicht ganz gut beschrieben, weil klar, es wird einige geben, die werden da vielleicht sogar mitarbeiten. Dann gibt es vielleicht, das ist vielleicht so mehr die neue Generation, da gibt es vielleicht so mehr die altmodische Generation, die da überhaupt keine Lust drauf haben. Ich finde es auf jeden Fall für die Zuschauer und für generell ja den Zuschauer interessant, mal so ein paar Daten zu haben. Gibt es beim Fußball ja auch schon lange. Da wird jemand ausgewechselt, dann heißt, der ist jetzt 11,34 Kilometer gelaufen, hat so und so viel Sprints gemacht mit dieser und dieser Geschwindigkeit und hat so viele Torschüsse. Das ist alles mal super interessant, glaube ich, auch für den Handballsport. Im Endeffekt musst du aber in einer entscheidenden Situation die richtige Entscheidung treffen und da im Kopf fit sein. Und das wird dir so eine Statistik dann nicht zeigen. Das wird der Trainer dann schon wissen, auf welche Spieler er dann bauen kann. Aber klar ist es dann zumindest interessant und man kann es seinen Spielern mal vorzeigen, wie sie selbst dann so funktionieren. Ich glaube, das werden dann schon einige nutzen, auch dann im Training vielleicht, um mit dem einen das zu machen, mit dem anderen das zu machen. Aber wie gesagt, der Handball ist so ein schneller Sport, da muss man in so vielen entscheidenden Momenten die richtige Entscheidung treffen. Und da wird dir eine Statistik am Ende dann auch nicht helfen.
Ich glaube, mit der Vermutung, so die jüngeren Trainer sind dem eher mehr zugeneigt. Wie Sie gehört haben, Philipp Jiecher arbeitet scheinbar sehr intensiv im Training damit. Also für den ist es eine echte Hilfe. Adastein Eoson vom HC Erlangen, der ist schon lange, der monitort immer seine ganzen Spieler, weiß, die sind da manchmal so im roten Bereich. Dann weiß er, okay, der setzt sich heute mal nur aufs Rad und macht keine Laufeinheit, weil sonst wird es einfach zu viel und so. Da bin ich auch gespannt, aber ich glaube, die Vermutung, dass das eher was für die jüngeren Trainer ist, da bist du wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage vorhin vergessen. Also erzähl, du hast mit Dulle, du hast telefoniert mit ihm am Flughafen oder habt ihr euch hier getroffen? Also war er zufällig auch hier am Flughafen?
Ja, gut, ich bin ja in Hamburg und wenn die Kieler zum Supercup fliegen, dann fliegen sie auch von Hamburg. Wir sind gemeinsam hierher geflogen. Ganz einfache Erklärung.
Ja gut, da hätte ich jetzt selber drauf kommen
können. Das ist richtig, aber ich kann dir das gerne nochmal erklären.
Oh Mann, okay. Und ihr habt immer noch, ihr habt ja die großen Erfolge beim HSV zusammen gefeiert, habt ihr immer noch viel Kontakt?
Ja, also Dulle und ich, wir waren ja auch Zimmerkollegen, das ist mein Zimmerduo und da ist der Kontakt immer da und ja, bin ab und zu mal in Kiel, besuche ihn und andersrum genauso. Frauen verstehen sich gut.
Ah, das ist auch immer
wichtig. Das ist wichtig.
Ja. Da sind wir eigentlich direkt schon bei der nächsten Rubrik. Gleich gibt's mehr von Pascal Pommes Hens, so ein bisschen privatpersönlich. Es gibt von dir eine sehr, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Du hast ja ganz am Anfang deiner Karriere, die hinten raus dann, oder eigentlich über die Dauer, wahnsinnig erfolgreich war mit Champions League Sieg, mit Meisterschaft, mit WM 2007. Also gewonnen ohne Ende. In deinem allerersten Spiel wurde mir zugetragen, da gab es ein großes Malheur. Kannst du das mal erzählen? Dein erstes. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst.
Gut, Erzähl mal bitte diese Geschichte.
Nee, ich war ja damals
für Wallau-Massenheim aktiv.
Bei der SG Wallau-Massenheim, bin von Eintracht Wiesbaden von Zweitligisten nach Wallau gegangen. Allerdings in die zweite Mannschaft, also Regionalliga, das war dann quasi dritte Liga, mit aber bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Und irgendwann hatte Jan-Olaf Immel sich verletzt in der ersten Mannschaft, der damals auch Nationalspieler war. Und ich war halt noch ein junger Kerl. Und da ich ja bei den Jungs mal mittrainiert hatte, hieß es dann, Pommes, du bist mit im Kader und brauchen dich, ich glaube, es war gegen Schutterwald, hier Heimspiel gegen Schutterwald.
Mhm. Mensch, das sind alles noch Namen, Wallau-Massenheim, ja, Schutterwald. Ja. Ne?
Und da haben wir dann gestanden, oder ich habe da gestanden zur Halbzeit, habe mich warm gemacht und zweite Halbzeit bin ich dann halt reingekommen, habe super Spiel gemacht, 5 Tore in der zweiten Halbzeit und war total happy. Und am nächsten Tag kam aber die Meldung, dass ich gar keine Spielerlaubnis hatte und deswegen die Punkte jetzt aberkannt wurden. Ich glaube, ohne jetzt den Schutterwäldern da zu nahe zu treten, das waren, glaube ich, die einzigen 2 Punkte, die sie in diesem Jahr geholt haben, so Ach, ungefähr. Wirklich? Also die waren, das war halt, okay. Wie gesagt, glaube ich, im Tabellenkeller. Die waren, glaube ich, wenn ich sogar schon abgestiegen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist schon so lange her. Auf jeden Fall.
Welches Jahr war denn das? So Anfang der 2000er, oder?
Ja, das war, lass es, kann sogar sein, 99 oder 2000 muss es gewesen sein.
Die Zeit, ja.
Und so war halt mein erstes Bundesligaspiel. Total, für mich total erfolgreich. 5 Tore im ersten Spiel, aber halt am Ende doch keine Punkte.
Aber was war da der Fehler? Also wer hat da was? versaut.
Ich nehme an, man musste, hätte halt anmelden müssen, dass ich auch eine Bundesligaspielberechtigung habe oder sowas. Wie das genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lag halt keine Spielerlaubnis für mich vor, obwohl ich im Verein war und in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Aber das hätte man halt irgendwie anmelden müssen, nehme ich an.
Ja. Wahnsinn, ey. Okay, also die haben gedacht, du machst erstmal länger da in der zweiten Mannschaft und dann, wenn man dich hochzieht, dann kümmert man sich darum und dann wurde es eilig und dann haben sie es vergessen.
So, anscheinend.
Was hast du dir? War das irgendwie dann, du konntest ja nichts dafür.
Aber das war mir in dem Moment sowas von scheißegal.
War dir egal, ja?
Naja, aber ich war ja nicht meine Schuld. Also das heißt, Pommes für Braun nicht, zack, ich habe mich total drauf gefreut, war total aufgeregt, habe ein gutes Spiel gemacht, bin nach Hause, war total zufrieden und dann kam halt die Meldung natürlich. Ich habe dann geschmunzelt eigentlich, weil ich glaube, wir waren halt auch im Tabellenmittelfeld. Es ging halt auch bei uns nicht um so viel. Und
ja, okay, war nicht dramatisch.
Genau, wir haben jetzt nicht die deutsche Meisterschaft verspielt dadurch.
Ja, das gab es aber, oh Gott, aber Wallau Massenheim war doch auch mal deutscher Meister, oder?
Ich glaube, ja, Anfang 90er.
Deutlich, da war ich ja sogar schon auf der Welt. Siehst du, aber ich erinnere mich nicht mehr an diese Zeit. Ich habe es eben schon angerissen. Du hast gewonnen ohne Ende, die Pokale, die es in Deutschland eben so gibt. Pokal zweimal sogar, Meisterschaft 2011 geholt, Champions League Sieg eingefahren mit dem HSV. Was ist so hängen geblieben am allermeisten aus der Zeit?
Hängen geblieben ist na vieles, aber ich war immer ein Teamplayer oder bin immer ein Teamplayer gewesen und auch jetzt im Nachhinein noch. Und für mich ist es halt immer, wenn man zum Beispiel die Meisterschaft gewinnt, ich weiß halt, wie schwer das ist. Du musst wirklich eine ganze Saison, wir sind halt auch einige Male gescheitert mit einem Punkt, mit irgendwelchen Tordifferenz.
Bis Kiel euch jetzt geschlagen hat sozusagen, war der beste Vizemeister aller Zeiten damals noch. Ne? Ich glaube 7 Minuspunkten oder so, was natürlich ein ätzender Titel ist, aber was auch zeigt, das was du sagst, wie schwer dieser Titel zu holen ist.
Genau, und da, du darfst halt keine Ausrutsche erlauben. Da haben wir eben 2011 eine grandiose Saison gespielt, 2010, 2011, sondern 2011 deutscher Meister geworden. Da waren wir, glaube ich, 4 Spieltage vor Schluss schon Meister und da haben wir halt einen schönen Feiermarathon gemacht. Und es ist halt wieder, du kämpfst mit der Mannschaft so lange dafür und wenn du das dann schaffst, ist es halt einfach was ganz Besonderes. Keine Frage, Champions League-Titel, der kam auch sowas von überraschend, weil wir halt einfach, wir mussten durch die Quali gehen. Wir waren in der Quali ja eigentlich schon raus. Wir haben in San Rafael ein Turnier gespielt, so ein Viererturnier, dieses Quali-Turnier, und haben da im Finale gegen San Rafael, ich glaube, 5 Minuten vor Schluss mit 4 Toren hinten gelegen. Also wir waren eigentlich schon raus. Dann hieß es nur noch, komm auf, alle nach vorne, schneller Abschluss und hinten müssen wir uns den Ball wieder erkämpfen. Und dann sind wir in die Verlängerung gegangen, haben dieses Turnier noch gewonnen, waren dann für die Champions League qualifiziert und in dem Jahr haben wir dann die Champions League gewonnen. Das ist ja krass. Also es gibt halt einfach schon richtig geile Geschichten, die man da erlebt hat oder die ich da erlebt habe und im Endeffekt ist es immer, wenn du am Ende ganz oben stehst, wenn du mit deiner Mannschaft einen Titel gewinnst, ist es was ganz Besonderes, egal welcher Titel.
Was war der größte Vereinstitel für dich?
Ach, das ist ja jetzt die Frage. Vereinstitel, Meisterschaft oder Champions League, genau. Das ist beides was Großes.
Das würde ich jetzt gerne wissen.
Aber wir haben genauso der erste Titel mit dem HSV und Pokalsieg ist auch was ganz Besonderes. Oder wir haben auch einen Europapokal der Pokalsieger gewonnen 2007 und wie gesagt, für mich ist jeder Titel, den man da gewinnt, was ganz Besonderes und an den erinnere ich mich auf die eine Art oder auf die andere Art dann immer wieder gerne zurück.
Wie habt ihr die denn so gefeiert?
Exzesse waren das. Ja, ich glaube, was das Feiern angeht, weiß jeder, dass sich da die Handballmannschaften nicht viel vorwerfen lassen brauchen. Also es ging dann schon immer ordentlich zur Sache. Mit der Meisterschaft war es natürlich was ganz Besonderes, weil da konnten wir quasi 4 Wochen feiern und das war eine Woche, obwohl wir immer noch gespielt haben. Dann war es wirklich so, dass wir ein Selbstverständnis in unserem Spiel hatten und da haben wir nur noch gefeiert und haben trotzdem die Spiele gewonnen. Also das war wirklich ein Feiermarathon.
Ja. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die so hängen geblieben sind? Also ich nehme an, es gibt eine Menge. Es ist natürlich auch die Frage, welche man hier in der Öffentlichkeit...
Du nimmst aber auch an oder du weißt aber auch, dass die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Ja, aber eine kannst du uns doch hier mal kredenzen.
Nee, da fällt mir jetzt keine ein.
Es gibt
eine Schweigepflicht.
Legt ihr da komplett den Mantel des Schweigens drüber?
Ja, nee, es gibt jetzt, wie gesagt, da ist halt immer viel passiert. Also ich weiß jetzt nicht.
Ich habe mir sagen
jetzt,
lassen.
Dann erzähl, jetzt bin ich
der
gespannt.
Kapitän, nicht der, der Präsident meine ich natürlich, hat hier dicke Magnum-Champagnerflaschen kreisen lassen.
Ja gut, das ist ja jetzt...
Und was ist dann im Fortgang, nachdem ihr die gelehrt habt, so passiert? Nimm uns da mal
Zeichnung. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Danach war ja Filmriss. Nein.
Das ist auch schon mal eine Anfrage.
Nee, es war wie gesagt schon so, dass man dann ab und zu am nächsten Morgen sich quasi so die Mannschaft, wenn sie sich dann wieder getroffen hat, dann hat man noch mal ein paar Sachen erfahren, die man dann gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Also das kommt dann schon auch mal vor.
Das ist schon mal geil. Ich kann mir das super vorstellen. Mit wem war, also war das dann wirklich das ganze Team oder ist es dann, also ich kenne das selber, manchmal trinke ich auch ein wenig Alkohol. Ich werde dann immer sehr redselig und am Ende läuft es dann doch so, dass man ja irgendwie mit ein, zwei Leuten dann zusammensitzt und sich in sehr, Männer sind ja so, ne? Wenn wir betrunken sind, diskutieren wir die ganz großen Themen, Politik und alles. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber saßt du dann vielleicht mit Dulle oder ich weiß es nicht, mit wem saßt du dann so immer zusammen, wenn die Nacht später wurde? Oder war das wirklich so ein alle zusammen?
Also es war ein alle zusammen, definitiv. Die ein bisschen weniger Alkohol vertragen, haben sich dann ein bisschen früher verabschiedet. Heißt, es haben immer dieselben am Ende gehockt, so ungefähr. Mhm. Je älter man wird, desto früher verabschiedet man sich. Auch das ist eine Erfahrung, die ich in den Jahren gemacht habe, was aber auch normal ist. Nee, also wir haben uns jetzt nicht über Politik unterhalten. Im Endeffekt haben wir einfach den Moment genossen und uns den ganzen Abend feiernd in den Arm gelegen.
Ja. Also man ist echt so überwältigt von den Emotionen, dass das irgendwie einfach nur Endorphinrausch
und
so.
Man denkt ja dann einmal, jetzt hat man ein ganzes Jahr dafür gearbeitet, das muss man jetzt auch alles an einem Abend rauslassen, so ungefähr. Dementsprechend hochmotiviert geht man dann immer in die Geschichte rein.
Sehr cool. Das Ende kam dann ziemlich jäh und überraschend und irgendwie auch ziemlich unschön beim HSV. Wie hast du die Zeit erlebt? Ich glaube, 2016 ist ja endgültig der Hammer gefallen, ne?
Genau, im Januar. Ja, wir waren am Kämpfen die ganze Zeit eigentlich und hatten halt mit Andreas Rudolph auch einen großen Geldgeber hinten dran, der seit 2005 das gemacht hat. Und da war für ihn dann aber in dem Moment auch dann Schluss. Und das ist natürlich immer, wenn man, ja, gerade so wie ich, seit 2003 so viele Jahre, 13 Jahre bei einem Verein gespielt hat. Ich war damals noch 35, kurz davor 36 zu werden. Ich wollte da vielleicht noch ein Jahr spielen und dann sowieso meine Karriere auch eben bei meinem Verein beenden, um dann danach im Verein vielleicht irgendwie was weiterzumachen. Mhm. Und das war dann auf einmal alles nicht mehr möglich. Und dann stehst du halt erstmal mal da und weißt dann nicht, was passiert jetzt eigentlich. Dann war es auch noch mitten in der Saison. Dann siehst du auf einmal, wie alle in alle Herrgottsrichtungen sich neue Vereine suchen.
Ja, ja.
Für mich kam dann ein Angebot aus Dänemark. Mhm. Hab ich nochmal eine Auslandserfahrung gemacht für 3 Monate bei Midtjylland und habe dann direkt 2 Wochen später den dänischen Pokal nochmal gewonnen. Mhm. Was auch eine große Überraschung war, weil ich gar nicht wusste, dass die direkt Pokal spielen. Ich bin natürlich von deutschen Verhältnissen ausgegangen, dachte, okay, warte mal, ich wusste, die sind im Pokalfinal vor. Mhm. Ist dann vielleicht irgendwann im April, Mai. Und dann bin ich da hingewechselt und dann hieß es übrigens am Wochenende das Pokalfinal vor. Ich so, oh, okay.
Ich kann gar nicht, ich habe mit meiner Frau.
Genau, ich war am Brunch. Nee. Also es kam sehr überraschend und ist natürlich brutal schade für uns als Verein gewesen. Ja, aber damit musste ich dann eben auch leben, genauso wie die anderen Spieler. Und dann verläuft sich halt alles. Mit ein paar hat man dann noch ein bisschen Kontakt, mit einigen dann auch nicht mehr. Und es ist immer ein unschönes Ende, so eine Insolvenz.
In der zweiten Liga sind sie inzwischen wieder angekommen. Verfolgst du es noch, was deine alte Heimat so macht?
Naja, klar verfolgt man es noch so ein bisschen. Ich habe auch noch jetzt Blaženko Laskovic, mit dem habe ich noch sehr, sehr viel Kontakt. Unsere Kiddies spielen gemeinsam Handball und ja, Toto ist ja noch Trainer da, macht das, glaube ich, ganz gut. Ja, also verfolgen tue ich das schon. Involviert bin ich da, aber nicht.
Würde das irgendwann mal wieder in Frage kommen, oder?
Das kommt drauf an. Ich habe damals eigentlich nach Midtjylland vorgehabt, wieder zu helfen oder hätte gerne geholfen. Dann hieß es ja, es wird jetzt neu aufgebaut. Die Mannschaft ist dann, die zweite Mannschaft ist von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen und ja, ich hatte mich angeboten, ich wollte gerne da spielen, wollte gerne helfen, das Ding wieder neu aufzubauen. Aber ja, damals hat Martin Schwalm mir gesagt, dass der Weg mit jungen Leuten gegangen werden soll und ich da fehl am Platze wäre. Mhm. Das hat mich natürlich, muss ich ehrlich sein, sehr getroffen, weil das einfach mein Verein ist. Ich seit 2003 da war und da in der Stadt wohne und glaube ich auch viel erlebt habe mit dem Verein, mein ganzes Leben für den Verein gegeben habe. Und dann mit so einer Aussage abgespeist zu werden, war dann für mich sehr bitter. Ja.
Und man denkt ja beim HSV, ne? Da denkt man sehr schnell an den großen Shooter mit dem Iro. Na, das ist schon so.
Das kannst du besser beurteilen.
Du weißt ja, dass es so ist. Mietje, dann würde mich noch interessieren, ich glaube, ich habe da noch so dunkel im Kopf, das hast du, glaube ich, mal bei Kretschel bei der WM so ein bisschen erzählt. War das nicht so, ihr habt da den Pokal gewonnen, fahrt dann da zurück und seid aber irgendwie total in der Einöde und konntet eigentlich gar nicht feiern? War das nicht ungefähr so?
Das war genau so. Also ja. Herning war eigentlich die Heimatstadt, wo Midtjylland gespielt hat. Herning ist, da gibt es die größte Halle überhaupt in Dänemark. Da spielen die auch häufig Nationalmannschaft.
Wo ja jetzt auch das, die letzten Spiele, also das Finale zum Beispiel von der Europameisterschaft, die ja gespielt wurde.
Genau. Und aber es war halt ein relativ junger Verein noch. Ich glaube, die gab es erst seit 2006 oder 2008. Mhm. Und hatten aber noch nie was gewonnen. Und dann, wie gesagt, haben wir den Pokal gewonnen. Und wir haben es ja eben kurz angeschnitten, wie es ist, wenn man einen Pokal gewinnt als Mannschaft. Ja. Also ich habe erstmal auf dem Spielfeld gestanden, so nach 20 Minuten. Also kurios, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal weiter ausführen. Ja. Kurios war zum Beispiel, dass im Finale haben sie zur Halbzeit, wir haben eine Halbzeit hochgeführt schon, das war total überraschend, haben sie die hinterm Tor die Netze hochgefahren, damit auch die Zuschauer, die da sitzen, von der Halbzeitshow was mitbekommen. Kommen wir wieder raus und dann gingen diese Netze nicht mehr runter. Da hat es erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde war da Halbzeitpause. Nein. Im Pokalfinale. Mussten sie die ganzen Zuschauer umsetzen, weil es zu gefährlich war, weil die Netze gingen halt nicht mehr runter, wenn man am Tor vorbeigeworfen hätte, wäre vielleicht da, keine Ahnung, wenn man da jemanden trifft. Ja. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall das Ding zu Ende gespielt, haben gewonnen und ich dachte so nach 20 Minuten, sag mal, gibt's jetzt mal hier irgendwo was zu trinken oder machen wir mal, wir haben da gestanden, die haben ihre Interviews gemacht, kurz gefreut, aber normalerweise bei uns kennt man ja wohl die Shampoos-Dusche und keine Ahnung was, war gar nichts. Und dann ging das so schleppend los und dann sind wir, wie gesagt, zurückgefahren. Ich so, und voll heiß gewesen, was machen wir jetzt noch und wo ist die Party? Ja, wir gehen da in die Kneipe und so. Und dann sind wir da reingekommen. Da haben ungelogen am Tresen haben zwei Leute gesessen und hinten war so ein bisschen Buffet aufgebaut. Da waren dann drei Spielerfrauen und fünf Offizielle und das war's. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Also das Feiern mussten sie definitiv noch lernen. War ein bisschen überraschend.
Ist das wirklich Eigenheit von diesem Verein, der so jung ist?
Das hoffe ich doch, dass das bei anderen Vereinen anders ist. Also es war definitiv sehr überraschend. Ja.
Hast du in Deutschland bessere Erfahrungen gemacht?
Ja.
Wir haben es ja angerissen. Du hast natürlich auch in der Nationalmannschaft eine riesen Karriere gehabt. WM 2007, Europameister 2004, Olympia leider nicht Goldmedaillen, sondern Silbermedaillengewinner. Auf das Thema kommen wir nachher nochmal zurück. Ich habe dir natürlich eine Sprachnachricht mitgebracht von einem deiner alten Kumpanen. War für dich so, viele sagen ja auch, fürs Landspielen ist irgendwie nochmal größer, nochmal was anderes. Wie war das für dich, für Deutschland aktiv zu sein und Titel zu holen? Unter anderem diesen Riesentitel 2007.
Was ganz Besonderes, keine Frage. Das ist immer eine große Ehre. Also es gibt in jeder Sportart viele Menschen, die danach streben, glaube ich, einmal Nationalmannschaft oder sowas zu spielen und das ganz nach oben zu schaffen. Und wenn man dann die Ehre hat, das zu erleben und da, wie gesagt, mit den Besten, der Besten quasi aus Deutschland zu spielen, fürs Vaterland zu spielen, dann ist das schon was mich sehr stolz gemacht hat und was ich immer mit sehr viel Spaß gemacht habe. Und wenn man dann natürlich noch in so einer Generation ist, in die ich da reingekommen bin, damals mit Zeitzi zusammen, wir waren ja zusammen schon bei den Junioren, und wir sind dann wirklich in eine funktionierende Mannschaft reingekommen mit den Handballgrößen Kretschmer, Schwarzer, Klaus-Dieter Petersen, Markus Bauer, Daniel Stephan. Das sind jetzt nur ein paar, die ich da aufzähle. Ja, und die ja wirklich schon da ganz oben am Niveau gespielt haben. Und dann kam Zeitzi und ich damit dazu. Und meine ersten Turniere waren dann 2002 in Schweden, da sind wir Vize-Europameister geworden. 2003 sind wir Vize-Weltmeister geworden in Portugal. 2004 sind wir Europameister in Slowenien geworden. Dann kamen die Olympischen Spiele, wo wir auch wieder Silber gewonnen haben. Das war ja unglaublich. Das waren meine ersten Turniere. Und da wurde ich schon oft so ein bisschen als Glückskind betitelt von einigen Leuten, in was für eine Generation wir da reingekommen sind. Ja. Irgendwann konnten wir natürlich aber auch unseren Teil dazu beitragen, eben, dass wir diese Erfolge da oben auch feiern konnten.
Ja. Ja, lass doch da einmal kurz, was glaubst du, wer hat eine Sprachnachricht übermittelt?
Naja gut, wenn du jetzt sagst, oder du hattest das Thema Olympia und dann findest du bestimmt, muss ja fast der Kretschmer sein.
Es kann doch nur Stefan Kretschmer sein. Ich habe gestern noch ganz kurz mit ihm gequatscht. Jetzt muss ich nur überlegen, welchen den Teil. Es ist nämlich zweigeteilt. Es gibt nachher noch was anderes. Wir hören uns das mal kurz an.
Was bleibt so von Pommes als Handballer? Was hat ihn auf dem Feld ausgemacht?
Pommes war ein Shooter, aber was ich viel spannender finde an Pommes, kam ja als junger Spieler in die Nationalmannschaft und das ist ein unfassbar großartiger Mensch. Also der hat nichts Negatives. Es gibt nichts Negatives an seinem Charakter, an seiner Art, an seiner Ausstrahlung. Der ist einfach nur ein guter Typ und war das zu jeder Zeit. Er kam als Junger und hat sich sofort untergeordnet, eingegliedert, hat alle Aufgaben übernommen, die wir ihm irgendwie aufgetragen haben, ohne einmal sich darüber zu beschweren. War immer lustig, immer freundlich und war sofort im Kreis der Großen mit dabei, weil man ihn immer gerne mit dabei gehabt hat. Also war einfach eine totale Bereicherung, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abends. Und hat sich da auch gut eingegliedert. Und er hat uns gefehlt im olympischen Finale 2004. Also da hätten wir ihn schon gebraucht und mit ihm hätten wir das Ding, glaube ich, auch gewonnen. Aber die Rückenverletzung hat ihn da irgendwie außer Gefecht gesetzt. Geiler Shooter, guter Spieler, guter Typ und immer jemand, der unberechtigterweise immer noch einen Freiwurf bekommen hat, wenn keiner was gemacht hat, weil kein Mensch spektakulärer aufs Parkett geflogen ist als Pascal Henz. Also eine kurze Berührung hat gereicht und da wurde eine spektakuläre Show-Falleinlage draus gemacht, dass jeder Schiedsrichter darauf reingefallen ist und einen Freiwurf gewürfen hat. Das hat mich oft genug aufgeregt bei Pascal Henz, aber das hat er perfektioniert. Wir haben uns alle gewundert, wie er sich dabei nichts gebrochen hat.
Da gibt es jetzt so viel, was wir besprechen müssen. Kretsch hat so viele Vorlagen geliefert. Was mich als allererstes interessiert, er hat ja vor allem mal deinen herausragenden Charakter gelobt. Ne? Ja, das ist für ein geiler Typ.
Erstmal muss ich natürlich Danke sagen für diese Sprachnachricht. Also das ist ja, ich bin ja rot geworden. Das ist ja wirklich.
Ja, du warst bewegt.
Ja, definitiv. Ist ja schön, aber auch, wenn man sowas hört, dass man so wahrgenommen ist, weil genau das ist ja auch das, was ich eigentlich immer sein wollte, ein Teamplayer. Und für mich, man gerade, was er angesprochen hat, so mit diesen Aufgaben, die man da, damals gab es noch Hierarchien, sage ich immer so, die gab es, oder mittlerweile gibt es die, glaube ich, fast gar nicht mehr. Mhm. Ich fand das aber immer sehr wichtig, diese Hierarchien und mir war klar.
Schwarzer, Petersen, das waren, glaube ich, so Leute, ne?
Also das fängt dabei an, dass wenn ich beim Fußball jemanden mit meinem beim Warmmachen irgendwo getroffen habe, habe ich sofort einen Arm genommen, habe faul gerufen, aus großem Respekt und aus Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte. Als ich später irgendwann Kapitän war bei der Nationalmannschaft und da wurden wir von Jungen immer umgetreten, da hat keiner was gesagt. Das ist schon so ein Beispiel, wo ich mir denke, das gibt's doch gar nicht, was sich da geändert hat in dem Sport und was Hierarchien angeht. Und ja, es war schon, aber wenn man sowas hört, bis auf den letzten Teil dieser Sprachnachricht, hört sich das sehr, sehr gut an.
Die Schauspieleinlagen. Kommen wir gleich drauf. Also seinen Charakter hat er so sehr gelobt, da frage ich mich, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, warum ist davon nichts mehr übrig? Sorry, den musste ich mir
kennen. Ja, natürlich.
Nein, Spaß beiseite. Ich denke auch, das ist das eigentlich das wichtigere Erbe? Ich kann mir das gut vorstellen, ne? Also Titel sammeln, du hast alles geholt, das ist geil, aber am Ende ist das vielleicht auch nur in Anführungszeichen ein Pokal, der irgendwo steht und schön ist, aber ja, wie ein Stefan Kretschmer und ich denke auch viele andere über dich denken, ist das vielleicht noch wertvoller als sportliche Erfolge?
Na, zumindest wenn sie positiv über mich denken.
Zweifellos nach der Sprachnachricht. Ne?
Ja. Nee, klar, also natürlich, ich glaube, ich bin halt auch so erzogen einfach und zum einen von meinen Eltern, aber zum anderen auch von meinen Mitspielern, die ich damals hatte und für mich war das halt immer ganz normal. Ich habe das Thema, auch wenn ich mit meinen Fußballjungs oder mit anderen Jungs, die ich ja gut kenne, die auch im Profibereich arbeiten, spreche, dann geht es halt auch häufig darum, wie sich das alles verändert hat mittlerweile und dass es damals einfach noch diese Hierarchien gab und das auch ein Teil der Erziehung ist. Also man muss auch junge Spieler ranerziehen. Irgendwann sind die dann die alten Spieler, die müssen dann wieder dafür verantwortlich, die Jungen ranzuerziehen. Und wie gesagt, das war bei uns halt früher so. Mittlerweile gibt es das leider nicht mehr so. Und glaube, dass das dann auch den Charakter einiger Spieler verdirbt. Mhm. Es würde einigen, glaube ich, mal nicht schlecht tun, wenn sie als kleiner oder als junger Spieler mal noch hätten Bälle tragen müssen und mal vielleicht dem Betreuer da was helfen oder, keine Ahnung, Kleiderordnungspläne an den Aufzug heften und solche Sachen. Mhm. Was es halt alles gar nicht mehr, glaube ich, so gibt. Es wird mittlerweile jedem alles hinterhergetragen und übernommen zum Großteil. Und das merkt man dann bei einigen Leuten vielleicht auch. Und für mich war das immer auch prägend, sowas zu erleben. Und auch, was er gesagt hat, mit abends rausgehen. Also man muss ja ehrlich sagen, das war ja keine freiwillige Entscheidung von mir. Natürlich habe ich das dann auch gerne gemacht. Aber da kam eine klare Ansage, hat gesagt, Pommes, wir gehen heute Abend raus. Sei bitte bereit. Und dann habe ich mich schon gewundert. Ich war mit Markus Bauer auf dem Zimmer teilweise, dass ich mich umgezogen habe und er halt nicht. Und irgendwann hat es geklopft, dann stand der Kretsche vor der Tür und hat gesagt, auf Abfahrt. Und dann musste ich halt mit als junger Spieler.
Ja, also, wie?
Na gut, ich habe
Markus jetzt Bauer nicht, ist einfach
im Zimmer. Der ist halt, der war jetzt nicht so der Abendsrausgänger und aber ja, selbst ich hätte nie mich getraut, zum Kretsche zu sagen, nee, Kretsche, ich bleib jetzt hier. Da gab es halt kein Nein. Da musste ich schon sagen, okay, bin ich dabei.
Hat das die sportliche Leistungsfähigkeit vielleicht manchmal auch etwas eingeschränkt, was ihr da so getrieben habt abends?
Glaube ich nicht. Also in der nächsten Trainingseinheit dann vielleicht schon, aber ist ja nicht so, dass wir das einen Tag vorm Spiel gemacht hätten oder so. Also die sind schon auch alle mit dem Vertrauen, das sie da teilweise vom Trainer hatten. Manchmal sind wir natürlich auch rausgeschlichen, aber wir wissen natürlich auch, was für einen Sport wir betreiben und dass man da nicht einen Tag vorher große Alkoholexzesse oder Partyexzesse sich leisten kann und haben wir natürlich auch nicht gemacht, aber es gehört zu einer funktionierenden Mannschaft auch dazu, solche Abende gemeinsam zu erleben und das schweißt einen zusammen und da ist man dann in den entscheidenden Momenten, wenn man weiß, okay, man geht durch dick und dünn und man hat 3 Tage vorher vielleicht was gemacht, dann sollte man sich jetzt auch gemeinsam den Arsch aufreißen. Also das habe ich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass das einige dann auch mal zur Höchstleistung im entscheidenden Moment nach oben kitzelt.
Ja.
Das ist schon, für mich ist das wichtig immer gewesen. Also das gehört zu einer funktionierenden Mannschaft dazu. Das ist halt leider in der heutigen Zeit nicht mehr so möglich, wo Social Media mäßig natürlich alle ihre Handys sofort zücken, wenn sie sagen, jetzt da wird jetzt die deutsche Nationalmannschaft ist da unterwegs und oder keine Ahnung, irgendeine andere Mannschaft. Ist schade, weil es natürlich diesem Mannschaftsgeist manchmal auch etwas nimmt. Diese abendlichen Ausflüge, die haben bei uns mit dazugehört.
Also noch spannender, waren wir jetzt schon fast weg, aber ich finde das sehr interessant, was du über das Verhältnis junger, alter Spielerhierarchien gesagt hast. Ist ja auch was, worauf, also das kann ein Verein ja selber einrichten. Ne? Also du kannst ja auch sagen, keine Ahnung, in unserem Jugendinternat, da wird eben das und das nicht gemacht. Das müssen die Jungs selber machen. Und dann innerhalb, wenn sie in der Bundesliga angekommen sind, das muss wahrscheinlich der Trainer dann steuern, ne? Dass der sagt, Männer, ihr seid 34, von euch erwarte ich das und das und das. Und Jungs, hier, du bist 22, ich finde, du solltest da mal zuhören und dem hinterherlaufen, sozusagen. Also würdest du das einem Trainer oder einem ganzen Verein raten, das wieder so ein bisschen zu etablieren, wie es früher bei euch war?
Ja, das ist immer so die Frage. Ich meine, es gibt ja, die Entwicklung geht halt immer zum Moderneren und zu der Selbststeuerung und zu dem, alle sind gleichgestellt, egal ob jung oder alt und so. Das ist ja so mehr die Entwicklung, wo es gerade hingeht. Ich sage, mir hat das überhaupt nicht geschadet, mir hat es eher gut getan, dass ich in einer anderen Zeit gespielt habe und dass es bei mir noch anders war. Das jetzt aber wieder so zu machen wie früher, wird, glaube ich, schwer möglich sein. Ich habe bei mir auch, wie gesagt, bei mir war es ja wirklich so, ich bin als junger Kerl in der Nationalmannschaft gekommen, da war das so. Als ich der alte Kerl in der Nationalmannschaft war und der Kapitän, da war es halt leider nicht mehr so. Also da, wie gesagt, da habe ich mir schon gedacht manchmal, und normal muss es ja aus der Mannschaft gesteuert werden, aber es ist halt schwierig, wenn du dann junge Leute hast, die dann da einfach reinkommen, die das nicht mehr so machen und du musst dann, da hat so ein bisschen die Unterstützung von den Älteren gefehlt. Mhm. Also wir waren nicht mehr so viele, es waren sehr viele Junge und die haben halt einfach schon wieder anders getickt und waren schon wieder so dieses Neumodischere und alle sind gleichgestellt. Da war es dann halt schwierig. War für mich natürlich immer blöd, wenn beim Fußball, wie gesagt, kein Foul gesagt wurde oder wenn die Jungen dachte, sie könnten die Regeln machen. total respektlos, habe ich immer geflucht beim Fußball, aber den Trainer war es in dem Moment dann auch egal.
Okay, okay.
Aber ja, wie
ja,
gesagt,
aber klar, wenn du, wenn die es nicht annehmen und du bist einer mit vielleicht einem anderen noch, der Ü30 ist und der Rest sind alle so junge ja. Hüpfer, dann ist schwierig, ne?
Aber wie gesagt, die Entwicklung geht leider dahin. Ich kann nur, wie gesagt, sagen, für mich war das früher immer sehr wichtig und auch selbstverständlich, eben solche Sachen zu machen. Und es war ja Teil meiner handballerischen Erziehung dann. Aber das habe ich im Verein damals bei Wallo-Massenheim schon so erlebt und ja, in der Nationalmannschaft auch.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch das Unangenehme aus dieser Nachricht aufarbeiten. Schwalbenkönig Pommes.
Der hat ja keine Ahnung.
Was ist da dran?
Der hat doch keine Ahnung, der Kretschmer. Das haben immer viele gesagt. Und wenn man ehrlich ist, haben die Schiedsrichter das noch viel zu selten bestraft. Mittlerweile ist es ja auch hier dieses Schubsen in der Luft und man, der Kretschi ist halt nie so hoch gesprungen. Der weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn man von da oben fällt. Und wenn man springt und dabei wirft und dabei einen kleinen Stoßer bekommt, dann, ich habe ja jetzt auch nicht besonders viel gewogen,
ja.
Kretschi. Also das muss man auch mal sagen. Das war ja jetzt nicht der Dickste. Da kommt man schon mal aus dem Gleichgewicht. Und ich muss natürlich irgendwie landen. Irgendwie muss ich ja zusehen, dass ich halt lande. Deswegen habe ich die Landung natürlich perfektioniert, aber das war auch dringend notwendig, sonst hätte ich mir, wie gesagt, alle Knochen gebrochen. Einmal das Schlimmste, was mir da passiert ist, oder zwei schlimme Sachen, weil er sagt, ich hätte mir nie was gebrochen, war unter anderem einmal in Wallau-Massenheim, da bin ich halt bei der Landung auf dem gestreckten Ellbogen gelandet. Oh. Da war der Ellbogen mal ausgekugelt und ab ins Krankenhaus und 2008 bei den Olympischen Spielen habe ich mir dann leider gegen die Isländer Schienbeinkopf gebrochen und da waren dann die Olympischen Spiele auch vorbei. Also
2004, oder? Oder
2004 war Bandscheibe.
Ach nee, 2000, stimmt, da war es der Rücken, ja. Sorry.
Und 2008 war es leider, bin ich auf dem gestreckten Bein gelandet und einmal ja. durchgeschlagen. Also es gab auch schon einige Verletzungen durch diese Stoßerei, weswegen ja. ja das Regelwerk auch ein bisschen angezogen wurde ja. in die Richtung. Aber mir da jetzt irgendwelche schauspielerischen Einlagen zu unterstellen, ist eine Frechheit.
Hier werden Shots are being fired. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ja, Thema Verletzung. Wir haben ja gestern schon mal kurz telefoniert. Finde ich immer interessant, weil manche wollen eigentlich gar nicht drüber reden. Besonders noch aktive Sportler haben nicht so Lust, über ihre Verletzungsgeschichte zu reden. Du bist da zum Glück sehr, sehr offen. Wie ist das in so einem, zum Beispiel, ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? Also Olympia, das sagt ja jeder, der mal da war, das ist ja so geil. Und du bist zweimal dort und zweimal kannst du es nicht zu Ende spielen, weil du verletzt bist. Das muss ja ein mega fieser Schlag sein.
Ja, definitiv. Das war bitter. Vor allem 2004, weil wir da, habe ich vorhin schon angedeutet, wir waren wirklich in der absoluten Weltspitze und wir waren amtierender Europameister und waren halt, das war viertes Spiel, glaube ich, gegen die Ungarn. Und dann kommt diese komische Bewegung und ich merkte direkt, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Bandscheibe, irgendwas. Hab dann da mit allen möglichen Ärzten und Physios noch gearbeitet, weil wir ein bisschen Hoffnung hatten, das hinzubekommen, Spritzen bekommen. Mein ganzer Körper war blau von Behandlung. Eben alles darauf hingearbeitet, dass ich vielleicht nochmal spielen kann. Aber es war dann leider aussichtslos und keine Chance. Bin danach noch 3 Monate ausgefallen. Aber ist natürlich bitter, weil wir haben es bis ins Finale geschafft. Und ja, man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich hätte spielen können, aber ich war schon gesetzt das auch in dieser Mannschaft und hätte natürlich gerne geholfen. Wenn du dann da sitzt und zugucken musst, dann ist es immer sehr bitter. Und ja, 2008 kamen dann die nächsten Olympischen Spiele, da war das dann schon im zweiten Spiel gegen die Isländer, wo ich halt blöd gelandet bin. Und das habe ich dann ein bisschen anders wahrgenommen auch. Wir waren zwar 2007 Weltmeister geworden, aber es war schon so ein kleiner Umbruch und wir hätten keine Ahnung, wie weit es gegangen wäre. Im Endeffekt war dann relativ schnell Schluss ja. für den Rest der Mannschaft. Ich war, wie gesagt, bin dann nach Hause gereist, weil ich operiert werden musste. Aber ja, das war auch für mich so, Peking war jetzt nicht so die Stadt, wo ich es auch so toll fand und von Olympischen Spielen her.
Okay.
Also ich fand 2004 wesentlich interessanter.
Mhm. Weil zum Beispiel, also ich, Dirk Nowitzki zum Beispiel, der schwärmt ja immer unglaublich davon, 2008 Peking.
Ja, das mag es, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich, wie gesagt, ja nach 2 Spielen abgereist bin und mir gar nicht mehr so viel mitbekommen habe von dem. Aber ich weiß, meine Frau ist damals auch angereist und das war schon ein Akt für die Frauen, weil kein Taxifahrer konnte Englisch und gar nichts. Das war alles sehr, sehr schwierig und klar, für mich ist, vielleicht war es auch einfach nichts, weil ich mich da einfach zum zweiten Mal wieder verletzt habe und dann reißt man natürlich immer mit einem anderen Gefühl da ab. Ich glaube, wenn wir am Ende, wenn ich durchgespielt hätte und wir wären ganz weit gekommen und am Ende vielleicht sogar Olympiasieger gewonnen, dann würde ich, glaube ich, auch anders über Peking reden, als ich jetzt rede.
Ja. Und in so einem olympischen Dorf, war das für, also bist du da eigentlich voll, warst du voll auf im Sport drin, eher so im Tunnel, oder konntest du auch so ein bisschen das olympische Dorf, dieses Leben da so genießen mit den ganzen anderen weltbesten Athleten?
Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, was wir Handballer haben, ne? Bei uns geht das Turnier am ersten Tag los. Und wir sind, glaube ich, die Letzten, die noch am Spielen sind am Ende des Turniers, wenn man bis ins Finale kommt. Und das war halt 2004 so. Da durften wir die Eröffnungsfeier nicht mitmachen, weil wir am nächsten Tag gespielt haben. Und unser Finale war halt dann am letzten Tag. Und dann hatten wir noch eine tolle Schlussveranstaltung. Aber das Olympische Dorf ist natürlich einmalig, einzigartig. Das mal erlebt zu haben, war ein großer Traum. Und na klar, da läufst du halt mit allen möglichen anderen Sportlern, die du nur aus dem Fernsehen kennst, aus anderen Nationen, wie gesagt, andere Sportarten, läufst du da durch ein Dorf, wo kein anderer hin kann. Und ich war jetzt nicht der große Stalker, der dann hier den Leuten hinterher ist, um Fotos zu machen und so. Das war mir immer zu unangenehm.
Okay.
Weil du kriegst ja so Pins mit deiner Flagge, kriegst du ja vorher vom Verband, und dann hast du immer gesehen, wie die Leute da rum sind und mit irgendwelchen Wildfremden diese Pins getauscht haben, damit man von jedem Land irgendwie einen Pin bekommt, und so Sachen. Okay. Aber das war, wie gesagt, nichts für mich. Wir waren anderen schon sehr konzentriert, immer auf unsere Spiele, und wenn das Turnier halt über die komplette Zeit geht, hast du einfach nicht so die Zeit, das so zu genießen wie vielleicht andere.
Ja. Glaube ich. Aber hinten raus habt ihr es dann sicher wieder krachen lassen. Auch mit nur Silber, in Anführungszeichen.
Definitiv. Ja. Da haben wir uns nichts vorzuwerfen.
Sehr schön. Diese Verletzung war ja leider eine wiederkehrende Sache so in deiner Karriere. Es hat einige gegeben. War es irgendwann mal so, dass du ins Zweifeln gekommen bist, habe ich Bock jetzt wieder ewig lang in die Reha zu gehen und alleine in der Halle zu sein? Oder hast du nie gezweifelt, dass du weiterspielen willst?
Nee, also Zweifel kamen da nie auf. Bin da realistisch. Also das ist halt ein Kontaktsport, den wir da ausüben. Und Verletzungen gehören zum Sport eben dazu. Und natürlich ist es bitter, wenn sich zweimal bei den Olympischen Spielen verletzt. Das nervt dann natürlich extrem. Aber es gehört halt dazu. Und jetzt gerade auch im Nachhinein habe ich dann doch als Rückraumspieler bis zu meinem 37. Lebensjahr spielen können, was, glaube ich, als Rückraumspieler auch nicht normal ist. Ja. Trotz der Verletzungen, und es ist definitiv total nervig, diese Reha-Maßnahmen, wenn man einen Mannschaftssport ausübt, wenn man dann alles alleine machen muss. Man muss alleine hier wieder zum Physio, da wieder zum Arzt, alleine sich wieder rantrainieren, mit einem Athletiktrainer alleine arbeiten. Das sind natürlich immer so Sachen, die hasst, glaube ich, jeder Mannschaftssportler, oder die hasst generell jeder Sportler. Da hat man aber das große Ziel, eben möglichst schnell wieder zur Mannschaft zu stoßen, möglichst schnell wieder bei denen zu sein, mit ihnen trainieren zu können und eben der Mannschaft wieder zu helfen. Das spornt einen dann doch an und hilft einem dann eben in den Phasen, wo man gerade so denkt, boah, jetzt wird's langsam zäh und jetzt reicht's langsam.
Ah, das war echt so. Also das hat dich angetrieben, so ungefähr da 10 Meter Luftlinie weiter trainieren, meine Jungs, und da muss ich wieder hin.
Ja, klar. Also es ist, glaube ich, jeder Sportler, der weiß, wie es ist, wenn man zugucken kann und nicht eingreifen, nicht helfen kann. Das ist viel schwieriger, als wenn man auf der Bank sitzt, weiß, man kann gleich eingewechselt werden und kann der Mannschaft helfen. Ja. Spielt vielleicht auch mal scheiße, mag ja sein, aber dann kann man wenigstens aktiv was machen. Ja. Aber wenn du da sitzt, kannst nicht helfen, das ist einfach nur nervig. Und da, wenn man dann verletzt ist und sich das immer angucken muss, dann ist es einfach nur bitter. Da will man schnell wieder aufs Parkett.
Was hat es mit dir im Kopf gemacht? Hat dich das vielleicht auch irgendwie reifen lassen, so dieses Zurückkämpfen, Verletzungen überwinden?
Ja, was heißt reifen lassen? Also mich hat das, also ich habe nie meine Art Handballspielen geändert dadurch oder so. Da sagt man ja, das muss vielleicht jetzt, musst da aufpassen, kannst das nicht mehr machen. Aber das geht halt nicht. Ich bin der Meinung, der gesagt hat, geht nicht. Also meine Art Handball zu spielen ist eben genau diese. Und auch wenn Kretsche jetzt sagt, mit dem Rumgefliege da, aber war halt Teil von mir. Ich war halt ein schussgewaltiger, sprunggewaltiger Spieler, der halt von da hinten gesprungen ist und der dann immer Kontakt bekommen hat. Aber wenn ich die Art jetzt geändert hätte, nur aufgrund der Verletzung, dann wäre ich halt nicht mehr der Pascal Henz gewesen, der eben für dieses steht und so auch gefährlich ist. Ja. Dann wäre ich vielleicht um einiges schlechter dann gewesen. Und deswegen, für mich war das immer nur möglichst schnell wieder fit werden, aber dann rein da. Wehtun gehört dazu. Am nächsten Tag, wenn ich keine blauen Flecken habe, dann war es kein Handballspiel.
das ist schön gesagt, ja. Es ist ein verdammt harter Sport, ja, ja. Gehört absolut dazu. Es gab ja nach Dänemark dann nochmal die Rückkehr nach Deutschland, viel weiter in den Süden, als du vorher warst, Balingen-Waldstätten. Dieses letzte Jahr, wie, war ja sicher was ganz anderes dort zu spielen als beim HSV.
Ja, das war es definitiv. Ja gut, wir haben es ja vorhin kurz gesagt, ich meine, mein letztes Jahr Bundesliga 2016 war halt eine Insolvenz und dann kam das Angebot aus Midtjylland und dann habe ich mich aber noch wohl gefühlt, also ich war dann 36, habe gesagt, eigentlich will ich noch spielen, hätte das gerne beim HSV in der dritten Liga gemacht, weil es mein Verein war, aber da wurde mir halt gesagt, nee, ohne dich, und wie gesagt, ich wollte aber gerne noch spielen und habe ich halt überlegt und gewartet und Balingen hatte sich gemeldet und hatte angefragt. Und obwohl das natürlich keiner oder eine andere Art ist, Handball zu spielen, als das, was ich gewohnt war aus Hamburger Zeiten, war halt mehr so die arbeitende Bevölkerung da unten. Also Balingen war ja immer, du wusstest, du fährst nach Balingen, ja. Da gibt's Haue, da geht's ordentlich zur Sache. Da wird halt jetzt im Nachhinein, sage ich, mehr Handball gekämpft als Handball gespielt jetzt
auch
im Vergleich zum Maß.
Unkonventionell mit vielen Kreisläufern und so.
Aber im Endeffekt war es für mich halt so die Überlegung, okay, ich würde halt gerne noch spielen und jetzt fragt ein Bundesligist an und ja, ich weiß, was da in der Halle immer los ist und habe mich dann halt in Zusammensprache oder Absprache mit meiner Familie entschlossen, das dann nochmal einmal ein Jahr zu machen, weil meine Frau auch wusste, ich will halt nochmal spielen. Mhm.
Sie ist in Hamburg geblieben?
Sie ist in Hamburg geblieben, weil unser Sohnemann schon zur Schule gegangen ist und das wäre jetzt Blödsinn gewesen, am Ende der Karriere da nochmal alle rauszureißen und dann danach wieder zurückzugehen und so bin ich dann immer hin und her gependelt, quasi wenn mal Zeit war, Stuttgart, Hamburg geflogen und wieder zurück. Ja, im Nachhinein lief halt in dem Jahr halt vieles leider nicht mehr so, war dann häufiger verletzt, hatte sehr viel mit einer Bauchmuskelverletzung zu tun, die ich mir mal bei einem Wurf zugezogen hatte, die kam dann nochmal wieder, da bin ich immer wieder mal ausgefallen und das war einfach, lief halt einfach vieles nicht so. Und deswegen war es dann das letzte Jahr im Nachhinein war eine neue Erfahrung, aber wenn man es neutral und nüchtern betrachtet, hat dann mein Körper dann doch irgendwann während der Saison gesagt, okay, vielleicht war das jetzt dann doch zu viel oder jetzt nicht die richtige Entscheidung. Aber man kann nicht immer alles richtig machen im Leben, im Sport genauso wenig. Es gibt immer Entscheidungen auf dem Handballfeld auch, die dann vielleicht nicht richtig waren.
Ich glaube, bei dir überwiegt auch die richtige Entscheidung bei weitem.
Genau, und wie gesagt, das war, leider eine verkorkste Saison dann nochmal mein letztes Jahr, aber gehörte leider dazu.
Und danach, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, hättest dir, wenn es diese ganze Insolvenz und Neuaufstellung in Hamburg nicht gegeben hätte, hättest dir gut vorstellen können, in dem Verein zu arbeiten, in einer anderen Form dann halt, also nicht mehr als Spieler. Was war dann so? Als Balingen Schluss war es dann auch gesagt, ich will jetzt vielleicht auch mal Abstand von Handball haben oder wolltest du voll drin bleiben? Oder was waren so die Überlegungen, wie es jetzt weitergeht?
Ja, ich hatte ja auch während der aktiven Zeit schon als Experte bei Sky ein bisschen mal reinschnuppern können und das sind immer so Sachen, die mir natürlich auch sehr viel Spaß machen. So bleibt man dem Handball natürlich auch verbunden, trifft alte Weggefährten und ist immer schön, auch wieder in den Arenen und Hallen dann rumzuhüpfen. Das war eine Sache und zum anderen waren sowieso diese TV-Sachen, haben mir immer sehr viel Spaß gemacht und auch aufgrund der vielen Erfolge, die wir ja mit der Nationalmannschaft hatten, gab es dieses schöne Format Ewige Helden. Da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich da nicht mitmachen will. Und das war halt kurz nach der Saison in Balingen. Und dann habe ich, glaube ich, keine 3 Sekunden gezögert, weil ich das einfach geil finde. Mhm. 8 ehemalige Sportler, die über ihre Karrieren und über ihr Leben erzählen können, sich nochmal in 24 unterschiedlichen Wettkämpfen messen können.
Ja. Das habt ihr ja tief in euch drin, ne?
Ja, klar. Battle. Und das war eine geile Erfahrung und für mich natürlich auch so dieser erste nächste Step in dieses TV-Leben rein. Und das macht mir nach wie vor viel Spaß. Jetzt habe ich dann die Anfrage von Let's Dance bekommen, wo ich dann auch erstmal gedacht habe, what? Also Let's Dance ist natürlich so, das habe ich immer nur beim Durchsteppen normalerweise, bin ich mal hängen geblieben, wenn ich gerade gesehen habe, dass vielleicht ein ehemaliger Sportler da gerade steht. Ja. Und dann bin ich aber auch nur hängen geblieben, weil ich sehen wollte, wie der sich jetzt blamiert so ungefähr oder da anstellt.
Bist du ein schadenfroher Mensch?
Oder? Ja, was heißt schadenfroh, aber es ist ja schon, wo man denkt, sag mal, also muss ich ehrlich sagen, so habe ich früher ja wirklich gedacht, tanzen, das ist ja was. Aber jetzt habe ich es gemacht 3 Monate und habe mich dieser Herausforderung gestellt. Und ja, es war brutal. Also brutal anstrengend, intensiv. 3 Monate habe ich mehr trainiert als auf dem Handballfeld. Und
ist das so?
Ist so, ja, von der, wenn du überlegst, 3 Monate und es war jeden Sonntag Training, jeden Sonntag Training von 9 bis 18 Uhr. Sonntags, Familientag eigentlich. Mhm. Und Montag und Dienstag und Mittwoch genauso. Und dann bist du donnerstags, sind wir immer nach Köln, haben dann einen Probentag gehabt. Freitags auch nochmal Generalprobe und die Show. Dann war Aftershow-Party, die musste natürlich auch gefeiert werden, dass man weitergekommen ist. Dann sind wir samstags wieder nach Hamburg und dann war sonntags um 9 Uhr wieder Training. Und das ging 3 Monate so. Und es war so die ersten 2 Tage immer brutal anstrengend für den Kopf, weil man natürlich alles neu lernen muss. Du lernst einen neuen Tanz zu einer neuen Musik, neue Choreografie. Ja, und das dauert erstmal 2 Tage, bis du die ohne Musik in deinem Körper einigermaßen drin hast. Und dann kommt irgendwann die Musik dazu, wo du dann denkst, what? Das ist ja viel schneller, als wir es gerade gemacht haben. Und dann das ständige Wiederholen. Also es war wirklich sehr interessant und ich habe auch, glaube ich, nach 2 Wochen mich schon bei allen Tänzern entschuldigt, dass ich das nie so richtig als Sport anerkannt habe. Mittlerweile sehe ich das Ganze wirklich anders.
Hast du das auch schon mal platziert gehabt davor? Oder wie?
Dass ich das nicht als Sport sehe? Ja. Nee, aber ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Also als ich dann da mitgemacht habe und ich gefragt wurde, wie es dann so ist, da habe ich das natürlich auch preisgegeben, dass ich das, ich hätte ja nie gedacht, dass, oder habe Tanzen nie als Sport gesehen, sondern Tanzen ist natürlich, ist genauso wie jetzt, Reiten ist für mich halt auch so, mach doch das Pferd alles, habe ich immer gesagt, weißt du, aber ich höre immer wieder,
das soll ist das nächste, wo du mitmachst.
Das soll sehr anstrengend sein. Nee, also, aber wie gesagt, das war sehr anstrengend, aber auch wirklich sehr interessant und am Ende natürlich auch sehr erfolgreich, also. Mhm.
Ja, du bist ja durchgeritten bis zum Sieg.
Sind wir wieder beim Reiten jetzt.
Ja, durchgetanzt bis zum Sieg. Das ist, hättest du das vorher?
0,0. Hättest du nicht. Das Ding ging los und ich habe schon gedacht, oh Mann, ey, jetzt der erste Handballer, der da mitmacht. Bitte blamier dich jetzt nicht so. So bin ich in die erste Show eigentlich rein. Und das ist ja wirklich, also ich habe ja vorher überhaupt nichts mit Tanzen zu tun gehabt. Also es gibt ja, wie gesagt, viele machen ja als Jugendliche, gehen sie ja in die Tanzschule, um mal sowas zu lernen. Nie, 0,0. Und dann stehst du auf einmal da. Ach, und
du hast auch nie einen Tanzkurs gemacht.
Gar nichts.
Okay, war von null auf.
Genau. Und dann stehst du da und musst halt auf einmal einen Wiener Walzer lernen, wo du noch nicht mal weißt, wie ein Grundschritt davon geht und Körperhaltung und alles, was dazugehört. Ja. Und dann, wie gesagt, habe ich nur gedacht am Anfang, okay, hoffentlich blamierst du dich nicht. Und dann kamen aber wirklich so die ersten 2, 3 Wochen, wo dann auf einmal auch gelobt wurdest von der Jury, die gesagt haben, oh, eine gute Haltung und oh, hast du gut gemacht.
Die ja oft auch echt giftig ist.
Ja, richtig, Jury, ne? Richtig. Und dann weckt das aber natürlich so den Ehrgeiz in einem, dann will man natürlich auch nicht nachlassen. Oder habe ich mir auch, jetzt muss ich es auch durchziehen. Wobei nach 2 Monaten habe ich dann auch gedacht, boah, noch einen Monat vielleicht. Und oh,
ich wäre echt doch rausgeflogen.
Ja, nee, das natürlich nicht. Ich glaube, als Sportler ist da wirklich jeder so,
ja.
Da arbeitet man sich dann rein. Ja.
Ist das eigentlich, das ist ja auch, da muss ja wirklich dein komplettes Leben plätten und für die 3 Monate da dabei stehen. Wie ist das eigentlich so? Quasi, also hängt da das Honorar auch davon ab, wie weit man kommt? Also wenn du früher rausfliegst, ich glaube im Dschungel, wenn du früher heimfährst oder so, ist es ja so, dass du weniger Geld kriegst, wenn du den berühmtesten Ich bin ein Star, hol mich hier raus Satz sagst. Also habt ihr da auch quasi irgendeinen Anreiz in der Form bekommen, weiterzumachen, weiterzukommen, oder war das für alle gleich, egal wie weit man kommt?
Schmiesel, ich weiß nicht, ob ich hier über Geld sprechen darf.
Darfst du?
Laut dir schon.
Ich erlaube es dir.
Über Verträge soll man doch nicht reden. Nee, ich glaube aber, dass das, also keine Ahnung, ob das bei anderen anders ist, aber da gibt's, kriegst du Geld, aber ob ich jetzt da in der 2. Woche, in der 3. Woche oder in der 4. Woche rausfliege, ist jetzt kein
Unterschied. Alles ist egal gewesen, okay, spannend zu.
Vielleicht haben sie es aber auch beim Sportler jetzt so gemacht, weil die wussten, der ist sowieso ehrgeizig und der wird schon nicht absichtlich in der 1. Woche rausfliegen. Nee, keine Ahnung, wie das generell ist, ob es da Unterschiede gibt, aber ist ja auch wurscht. Für mich war das ein super Erlebnis und das war für mich auch die Hauptsache, da mal was Neues nochmal auszuprobieren, ja. Und es war wirklich super interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
Was hat sich so geändert? Also ich weiß, deine Social-Media-Zahlen sind völlig zu Recht noch mal mehr explodiert, als sie eh schon waren. War das so? Hast du es da am stärksten wahrgenommen oder wirst du noch mehr auf der Straße? Ich meine, du bist ja mit deinem Iro auch, die erkennt man wahnsinnig leicht. Du bist, wie sagt man das, also du hast einen hohen Wiedererkennungswert, wie man es ja sagt, ne? Was merkst du? Gehen Leute auf der Straße auf dich zu oder ist es wirklich vor allem so Social Media Buzz und so?
Also es ist halt eine ganz anderes Publikum, ne, das auf einmal auf dich aufmerksam wird. Also natürlich als Handballspieler, ehemaliger Nationalspieler und so, kennen natürlich das ganze die Handballer kennen dich, keine Frage. Und darüber hinaus kennen mich vielleicht auch noch ein paar. Aber jetzt kam halt, wenn man überlegt, RTL 20.15 Uhr freitags, Let's Dance, gucken halt jedes Mal 4 Millionen Zuschauer. Ja, krass. Und da hast du auf einmal, kenne dich halt auch immer ein paar Tänzer auf einmal und anderes Publikum als eben nur die Handballer. Und klar, du hast schon gesagt, Social Media mäßig, die Followerzahlen sind nach oben geschossen durch diese 3 Monate Let's Dance. Und wenn man dann natürlich am Ende das Ding auch noch gewinnt, dann ja, dann wird man jetzt schon ein bisschen mehr wiedererkannt, als es noch als aktiver Handballer wäre. Eigentlich ist es auch frustrierend. Du machst jahrelang deinen Sport
ja, ne?
Und erfolgreich und wirst Weltmeister und ja. Und dann machst du 3 Monate Let's Dance und auf einmal kennen dich viel mehr Leute, halt nur wegen dieser Show Let's Dance und wegen dem Tanzen. Aber gehört halt dazu.
Fernsehen ist irgendwie eine Schweinerei.
Aber macht Spaß.
Da wird der Ruhm nicht gerecht verteilt, muss man mal ganz ehrlich
sagen. Aber es macht Spaß.
Ja, also das war schon so, also hast du ja eindrucksvoll beschrieben, dass ja, dass das hart war, dass das für den Kopf, für die Beine, für alles anstrengend war, aber du hast es dann. Also du schaust absolut positiv drauf zurück, weil es dir Laune gemacht hat.
Hundertprozentig. Also ich freue mich auch richtig schon auf die nächste Staffel, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Weil wenn man das natürlich selbst mal miterlebt hat und auch so die Entscheidung, ob man es macht oder nicht. Und ich bin echt gespannt, wer dann nächstes Jahr dann dabei ist. Und ja, dann
hoffentlich
kennt man
wieder einen Handballer. Ne?
Ja, vielleicht, ich habe ja jetzt hoffentlich positiv Werbung für die Handballer da gemacht. Also werden vielleicht noch ein paar Handballer angefragt.
Ich denke, Kretschel steht schon.
Kretschel steht, der wird bestimmt, der wird sich freuen. Der wird sich freuen. Die Anfrage kommt bestimmt.
Macht er nicht, ne? Leider.
Nee, glaube ich nicht.
Hat er schon durchblicken lassen. Für ihn ist das eher nichts. Ich habe mit Mimi Kraus da schon mal länger drüber geredet. Ich finde das, ich kann ihm da total folgen. Er hat gesagt, er findet es wichtig, so Aushängeschilder wie Kretsche oder er ist ja inzwischen auch ein echter Instagram-Star, kann man echt so sagen. Und er sagt, da bin ich voll bei ihm, wieder dieses Phänomen, ne? Ihr spielt alle überragend Handball, aber man muss den Leuten scheinbar halt irgendwie noch was anderes geben, ne? Ob du irgendwelche Home-Stories, Instagram machst oder so. Ist das für dich eigentlich auch so ein Antrieb, dass du sagst, ich kann das jetzt, ich habe mir da jetzt eine andere Bühne mit krass harter Arbeit und mit den mit meiner sympathischen Art erarbeitet. Das möchte ich jetzt irgendwie auch versuchen, in meinen Sport, in Handball reinzuziehen.
Also zum einen ist es natürlich auch wichtig, jetzt ist vielleicht so der erste Schritt gewesen, dass so Formate wie Let's Dance kommen und auch mal bei einem Handballer anfragen. Also das ist natürlich, kannst zum einen sagen, ist es auch gut für den Handballsport, weil natürlich auch ein Handballer den Handballsport präsentiert bei bei so einem Event. Genau. Also kann der Handballsport davon profitieren. Und der Tanzsport auch, weil natürlich vielleicht dadurch auch viele Handballer auf einmal Let's Dance geguckt haben und sich vielleicht auch für diesen Sport so ein bisschen mit begeistern. Also da ziehen jetzt quasi vielleicht die Handballer und auch die Tänzer so ein bisschen positiv und blicken mal ganz anders auf den anderen Sport. Also es ist, glaube ich, immer auch eine Chance eben. Ich bin eben Handballspieler, auch wenn jetzt irgendwo gestanden hat bei irgendeinem TV-Format in der Zeitung stand, wer Gast ist und dann stand unter anderem Tanzprofi Pascal Hinz natürlich in der Zeitung. Und ich jetzt werde ich schon als Tanzprofi betitelt.
Das war wie geil du hast uns alle verzaubert
genau,
mit deinen Tänzen.
Also das war dann,
sogar ich habe geguckt.
Aber es ist halt, wie gesagt, wenn du so bei so einem Format mitmachen kannst, klar, vertrittst du dann auch so ein bisschen die Handballerschiene und freut mich natürlich sehr, dass es jetzt so gut gelaufen ist. Und vielleicht jetzt auch mal ein paar Tänzer sich ein paar Handballspieler angucken wollen, weil sie sagen, hey, das sind ja vielleicht coole Typen oder mal gucken, wer der nächste bei Let's Dance dabei sein könnte. Also es ist, glaube ich, schon nicht unwichtig, ja.
Und weißt du, wer all das hat kommen sehen? Du kannst es dir schon denken.
Stefan Kretschmer.
Stefan Kretschmer, die zweite, kommt jetzt. Kretsche, was sagst du zu Pommes Auftritt bei Let's Dance?
Also ich bin anscheinend der Einzige, den es nicht überrascht hat, was Pommes da abgeliefert hat. Ich muss auch ehrlich sagen, Pommes ist tänzerisch aus dem Ghetto von Mainz-Kastel auf die große Bühne der Welt gekommen.
Was ist denn das für ein Ghetto?
Alter, warst du schon mal in Mainz-Kastel?
Nein.
Ja, geh mal dahin und dann weißt du, wovon ich rede. Und diesen Slang, diesen Tanzstil hat Pommes eigentlich in die Nationalmannschaft gebracht und dann auf die große Bühne von Let's Dance. Für mich, der zahlreiche internationale Tanzerfahrungen mit Pommes gesammelt hat, war klar, dass wenn ein Handballer diese Sendung gewinnen kann, dann Pascal Hinz.
Wo wart ihr so zusammen tanzen?
Ich möchte das hier nicht preisgeben, aber es war immer nur im Ausland. Also unser Motto war, wir tanzen nur im Ausland.
Ach, es ist immer herrlich mit ihm. Als erstes müssen wir klären, kommst du wirklich aus dem Ghetto? Wie muss ich mir das da vorstellen?
Keine Ahnung, warum man das Ghetto jetzt betitelt. Ah, nee, aber Mainz-Kastel, da bin ich groß geworden. Und,
Sag mal, Eddie, was ist das für eine Gegend? Stehen da so Einfamilienhäuser oder stehen da wirklich eher Hochhäuser oder keine? Also wie kommt er auf die Bezeichnung Ghetto?
Ja, das weiß ich auch nicht. Er kommt auf die Bezeichnung Ghetto, weil er einmal da war. Das war aber, das war Fasnachtsveranstaltung, da war er gerade in Mainz und dann. Da waren wir wirklich sogar auch verkleidet. Da habe ich gesagt, komm, Kretsche, wir gehen mal rüber. Weil in Mainz-Kastel war halt an dem Tag auch eine Karnevalsveranstaltung. Da habe ich mit hingeschleppt. Deswegen sagt er vielleicht Ghetto. Da hat er gar nichts gesehen von dem Stadtteil.
Das ist wieder typisch, ey. Dann sagt er zu mir, ja, fahr mal hin. Classic Kretsche. Oh Mann. Ja, und die internationalen Tanz. Also erstmal, ihr habt doch sicher auch mal in Deutschland getanzt.
Ja, bestimmt. Das aber das... Es war so viel, ich erinnere mich nicht.
Du möchtest dich auch nicht erinnern, oder? Aber halt, tanzen hieß in dem Fall, so wie man es kennt, im Club oder auf den Tischen tanzen.
Natürlich,
oder?
Natürlich. Das war, hat ja mit Tanzen, er konnte vielleicht sehen, dass ich ein gewisses Taktgefühl habe, weil ich Musik höre und mich nicht komplett falsch bewege.
Ja.
Aber da fand er mich, glaube ich, dann immer, dass ich mich gut bewegt habe und dementsprechend hat er mir das Vertrauen geschenkt und hat gesagt, wenn es einer kann, dann der Pommes.
Wie gut kann Kretsche denn tanzen?
Auf Eminem überragend.
Ja?
Ja, oh, Eminem geil. Without Me ist sein Lied.
Oh ja, das finde ich
auch. Also wenn ihr einen Kretsche irgendwo mal seht und euch der Laden gehört, dann müsst ihr Eminem Without Me anmachen. Geil.
Two Trailer Park Girls Go Round. Ein geiler Track. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also ich weiß, du machst ja jetzt im November, ne, diese Tour mit Let's Dance, wo ihr nochmal, finde ich auch echt geil, so als Folgeprogramm, so, wo ihr quasi Hallen bespielt und da nochmal vortanzt. Da bist du dann nochmal wie lang unterwegs?
Ja, das ist eigentlich den ganzen November, also die Let's Dance Tour. 16 verschiedene Städte, 17 Auftritte, zweimal in Leipzig. Kommt gut an bei den Leuten, also ist schon relativ viel ausverkauft und ist dann im Endeffekt wie wenn ein Künstler auf Tournee geht, keine Ahnung, eine Helene Fischer ihre Konzerte spielt, reisen wir dann quasi von Stadt zu Stadt, führen unsere Tänze auf, die Jury wird mit dabei sein, wird das dann dementsprechend bewerten und ja, die Zuschauer können, glaube ich, mit Handy dann voten, für wen sie abstimmen. Und
ach, das ist auch alles wieder kompetitiv.
Irgendwie so ist das, glaube ich, geplant. Wie es genau abläuft, werden wir dann, glaube ich, in naher Zukunft noch erfahren. Aber es ist, glaube ich, sehr interessant. Es ist wieder was ganz anderes, weil natürlich Let's Dance, da hast du dann vor 800 Leuten vielleicht getanzt. Auch wenn 4 Millionen am Zuschauer, Fernsehzuschauer da waren.
Aber die kriegst du ja erstmal nicht mit in dem Moment.
Die kriegst du nicht mit. Und jetzt stehst du dann da, wo du früher Handball gespielt hast.
Ja.
Und stehst dann, keine Ahnung, in meinem Wohnzimmer in der Barclaycard Arena in Hamburg und rundherum sitzen dann die Menschen und gucken immer oder wollen sehen, wie du da tanzt. Also es wird schon mal nochmal sehr interessant werden. Ich werde noch mal ein bisschen trainieren müssen davor.
Ach so, hast schon wieder ein bisschen was verlernt.
Naja, und das ist ja auch erst im November, also ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und nach Let's Dance ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Abend mich hinstelle und tanze, sondern ich habe jetzt erstmal.
Nee, mit deiner Frau mal. Ja,
die Tanzschuhe liegen jetzt erstmal im Keller.
Ah, okay. Ja, gut, wenn du auch so durchrocken musstest, da wochenlang, ne, ja, reicht es wahrscheinlich auch erstmal. Und sonst hast du Bock weiter? So, ich nenne es jetzt mal Fernsehgeschichten zu machen.
Klar, immer interessant. Das sind Sachen, die machen mir sehr viel Spaß. Man lernt coole Leute kennen, man lernt merkwürdige Leute kennen zum Teil.
Sag mal, wer war merkwürdig?
Ja, nicht merkwürdig, aber anders halt. Das ist halt wirklich so, jetzt auch bei Let's Dance, du merkst halt einfach, Oder selbst bei den ewigen Helden, auch wenn es Sportler sind. Du merkst einfach halt, Mannschaftssportler, Einzelsportler, wie anders die zum Teil auch ticken. Und das ist ja genauso, wie wenn jetzt bei Let's Dance, wenn dann da Musiker sind oder Schauspieler und dann halt eben ein Mannschaftssportler, dass die halt einfach anders ticken. Die ziehen sich halt eher mal zurück, die siehst du halt nicht so häufig und so. Und andere sind total aufgeschlossen und interessiert und wollen auch von mir wissen über die sportlichen Sachen und andere überhaupt nicht. Ist halt immer interessant, auch so die anderen Leute dann mal kennenzulernen. Ja. Und mir macht es immer sehr viel Spaß. Und wenn das Format dann auch stimmt, man muss ja jetzt nicht alles machen, aber gibt schon auch ein paar interessante Sachen bestimmt, die dann eventuell irgendwann kommen. Und es macht mir, wie gesagt, viel Spaß und ich bin selbst gespannt, was dann da alles noch kommt. Jetzt kommt erstmal die Let's Dance Tour.
So wie du abgeliefert hast, das würde mich schwer wundern. Ne? Normal, also ich arbeite ja quasi auch im Fernsehen und soweit ich weiß, ist man halt froh, wenn man von jemandem weiß, der kann das irgendwie, der interessiert die Leute, ja. Dann nimmt man den natürlich wieder, ist ja logisch. Ne?
Wir werden sehen.
Ich bin sehr gespannt, was du da in Zukunft noch kredenzt. Ja, wir machen jetzt noch schnell Hand aufs Herz. Da muss ich mir nur noch die Fragen einmal kurz raussuchen. Unsere Schnellfragerunde kennt ihr. 7 schnelle Fragen sind gleich wieder da. Ja, wenn wir schon beim Thema waren, Pommes, wer sollte denn die Handballszene als nächster bei Let's Dance vertreten?
Das muss Kretsche sein.
Es muss Kretsche sein.
Natürlich.
Und glaubst du, du kriegst ihn dazu überredet?
Nein. Aber ein bisschen Druck ausüben.
Ich zähle auf dich, okay. Und Kretsche, wir zählen auf dich. Ich weiß, dass er immer hört. Ich kriege immer Feedback danach, was gut und was schlecht lief. Höchst interessant. Der Meister gibt sich das alles hier. Welche Frage hast du häufiger gehört? Wie groß bist du oder... Woher kommt der Spitzname Pommes?
Woher kommt der Spitzname Pommes?
Ja, musst du das stellen.
Also, gefühlt habe ich die öfter gehört, weil die andere Antwort ist immer so kurz und da muss ich immer ausholen. Das dauert halt immer länger, ja, das zu erklären. Okay. Aber das ist wirklich so die Frage, wo ich mir denke, das gibt's dann nicht schon wieder.
Aber ums Kurze, das hat ja mit der Figur zu tun, ne? Soweit ich weiß.
Mit den dünnen Ärmchen. Jetzt frag mich doch nicht, soll ich jetzt nochmal erklären?
Nein, ja, ich wollte es nur noch. Ich kann jetzt für Fragen und dann hören das Zehntausende, weißt du? Wir sind ja der.
Meinst du, ich soll es nochmal erklären?
Wir sind ja der einflussreichste Podcast Europas. Nein, das habe ich jetzt aus einem anderen Podcast.
Okay, früher war ich genauso groß wie jetzt, 2,3 Meter, 86 Kilo, war ein dünner Schlags und musste irgendwann mal mit Krafttraining anfangen. Und im Krafttraining, beim Bankdrücken, wurde ich gerufen und von wegen, ich sollte doch mal mehr Gewicht auflegen. Und mein Teamkollege Alexander Acker hat zurückgerufen, guck dir den mal an mit seinen Pommesärmchen, wie soll der denn mehr Gewichte heben? Fanden alle lustig, seitdem Pommes.
Danke,
gerne,
dass du es nochmal erzählt hast. Pommes und der Iro, das gehört absolut zusammen. Was müsste passieren, dass du den Iro ablegen würdest?
Eigentlich hatte ich das schon mal geplant. Zwischenzeitlich war er auch schon mal kurz weg. Aber das ist so, ist dann doch irgendwann das Markenzeichen geworden. Ne? Ja. Und klar, der Wiedererkennungswert aufgrund des Irokesens war dann doch schon größer als ohne. Und ja, mir gefällt es auch noch, auch wenn viele sagen immer, wird es nicht langsam mal Zeit. Aber solange meine Frau und meine Kinder...
Wer sagt denn so, du bist ja nicht 60. Was ist denn los
mit den Leuten? Das ist richtig. Aber es ist natürlich, ja, ich wüsste aber auch nicht, welche andere Frisur jetzt in mir steht. Das war jetzt zum Beispiel bei Let's Dance. Ja, suchen wir mal doch wieder aus. War relativ am Anfang, kamen die Damen, die immer die Frisuren machen, haben gesagt, ey, aber bei irgendeinem Lateintanz, da musst du mal deine Haare dunkel machen, weil die Lateintänze, die haben sie doch nicht mal alle. Und dann haben sie nächste Woche wieder gefragt, damit sie aufhören zu nerven, okay, irgendwann später machen wir das. Dann habe ich das wirklich gemacht einmal beim Paso Doble und ich habe ausgesehen, ich habe mich selbst gedacht, ach Gott, wie sieht das denn aus? Dann habe ich ihn auch nicht besonders gut getanzt, habe ich gesagt, alles klar, nie wieder.
Der Iro muss bleiben. Jawohl. Sehr gut, also von dem werden wir uns noch lange überzeugen können. Lieber Trikot oder Smoking?
Trikot.
Immer noch?
Ja, natürlich. Ja. Ist ja viel gemütlicher.
Ja, das stimmt. Das glaube ich aber auch. Wen würdest du dir in die Mannschaft holen, in seiner jeweiligen Höchstzeit? Also gesund und alles und auf dem Top-Level. Julius Kühn oder Pascal Henz?
Also das ist doch unfair, wenn ihr mich damit reinnehmt.
Wieso?
Ich könnte nicht Pascal Henz fragen, ob er einen Pascal Henz in seiner Mannschaft haben
will. Ich sag dir, Mimi hat eiskalt gesagt, ich würde immer mich nehmen.
Ja, ist ja auch,
das
ist
fand
ja
ich
auch,
geil.
Ist ja auch richtig. Ich würde natürlich auch mich nehmen.
So. Weil, was hast du dem Kühn voraus?
Ja, was heißt, was hast du mir voraus? Also ich mag Julius Kühn ja wirklich sehr. Und
geiler Spieler, ja.
Aber ich weiß, mich kenne ich halt viel besser als Julius Kühn. Deswegen weiß ich, was ich erlebt habe, wie ich ticke.
Ja.
Und deswegen, das ist halt von Vorteil, auch wenn ich keine Abwehr spielen konnte.
Ja, das macht er auf halb ein bisschen besser. Aber dafür gab es ja Toto Jansen.
Richtig. Ne? Man muss doch nur in der richtigen Mannschaft spielen und wir haben uns super ergänzt auf der linken Seite.
Ja. Lieber ein 7 Meter oder ein Tempo-Gegenstoß?
Tempo-Gegenstoß.
7 Meter hast du auch mal geworfen? Oder
ja, als alle anderen verworfen haben, habe ich da.
Ich
habe sogar mal einen Fallwurf beim 7 Meter gemacht, aber es ist. Das war auch
Fallwurf, da war der Ball ja schon im Tor, wenn du nach vorne umgefallen
bist. Mit diesem danach umfallen, richtig. Aber Gegenstoß ist mir immer lieber, weil ich. Dann hast du. Ja, nicht dieses aus dem Stand. Ich bin halt mehr der aus Geschwindigkeit und aus dem Sprung kommt.
Ja. Und die letzte, Dreher oder ein Heber?
Dreher, na klar. Ja. Begnadete Dreher habe ich geworfen.
Ja.
Ich frage mich manchmal wirklich, was machen Torhüter eigentlich? Also man kann natürlich in der Kürze der Zeit das nicht entscheiden, aber ich frage mich oft, der kann doch jetzt wirklich nur noch einen Dreher machen und trotzdem klappt es immer wieder. Mhm. Naja, aber häufig, wenn du so zwischen 1 und 2 durchgehst mit Geschwindigkeit und springst, dann kommt der Torwart natürlich weit raus. Mhm. Da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Aber es war immer.
Schön, du hast ein immer Genuss. Noch, konnte man jetzt nicht sehen, aber du machst direkt diese Bewegung, ne? Das Handgelenk klappen lassen, das ist tief drin.
Ja, das ist natürlich auch immer ein schönes Tor, muss man natürlich ehrlich sagen. Ja. Für einen Torhüter ist es halt einfach schwierig. Das hat jetzt eben ein bisschen anders geklungen, als ich das so gesagt habe. Die müssen natürlich rauskommen, den Winkel schlecht machen. Im Nachhinein sieht es dann immer so aus und man sagt sich, was macht denn der Torwart da?
Wenn der Schütze, sagen wir ehrlich, wenn der Schütze einen Dreher werfen kann, hat meistens die Abwehr verkackt, oder? Dann muss der Torwart ja was retten, was eigentlich nicht mehr. Ne? Willst du nicht sagen?
Ja, nee, weil es ist ja schon häufig so, dass man dann nach außen abgedrängt wird. So als Rückraumspieler, jetzt für mich zum Beispiel zwischen 1 und 2 oder eben auch.
Genau, also für einen Außen gilt es natürlich nicht, aber für einen Rückraumspieler dann, aber gut, du hast recht, stimmt, wenn sie dich weit genug nach außen treiben.
Also ich komme ja jetzt nicht über die Mitte und mache einen Dreher, sondern bei mir ist ja so, wenn ich dann Richtung Außen gehe und dann der Winkel vielleicht nicht mehr so gut ist.
Ja.
Man aber doch frei durch ist. Meistens ist es ja auch so, oder häufig ist es auch so, du hast dann noch einen Kontakt. Da kann man ja gar nicht viel falsch machen. Kriegst du sowieso einen 7 Meter. Da kann man auch mal einen schönen Dreher probieren.
Sehr schön. Pommes, tausend Dank.
Ich danke dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch eine Menge nochmal über dich erfahren, was der eine oder zum Beispiel, woher der Spitzname Pommes
kommt. So, das wusste noch keiner.
Wusste ja kaum einer.
Ich bin auch froh, dass ich das endlich mal erklären konnte.
Nee, im Ernst. Tausend Dank. Ich bin da sehr gespannt, wie weit in die bunte, schillernde Fernsehwelt du den Handballsport noch hinausträgst.
Schauen wir mal.
Ich werde das sehr interessiert verfolgen. Und Kretsche, du bist gefordert.
So sieht's aus, Kretsche.
Wir wollen dich bei Let's Dance.
Ich könnte vielleicht auch ein Wort einlegen, dass du Eminem tanzen darfst, without me.
Oh, wäre das schön. Leute, das war's mit Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei wart.